Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Wir werden uns heute auf eine Spurensuche begeben. Spuren des Geistes ist der Titel des Vortrags. Also das heißt, wir werden ein bisschen versuchen, wo überall Geistiges wirksam ist, was überhaupt das Geistige ist, was man sich darunter vorstellen kann. Weil heutzutage ist es ja für viele Menschen auch schon sehr schwer geworden, sich einen wirklichen Begriff vom Geistigen als solchen zu machen. Geist ist vielleicht nur, ja, jemand ist geisterreich, ist intelligent, hat einen guten Verstand, das ist das in etwa, was man unter Geist versteht. Das ist aber, naja, gerade die alleroberste Oberfläche vielleicht des Geistigen, und dahinter steckt in Wahrheit noch sehr viel mehr. Vor allem ist heute kaum ein Bewusstsein dafür vorhanden, wie Geistiges in der Natur, in der Welt draußen, im ganzen Kosmos eigentlich wirksam ist. Das ist das noch Schwierigere. Also wenn man schon heute vom Geist spricht, auch in den Geisteswissenschaften etwa, dann eben vielleicht noch der Geist im Menschen, aber damit ist es dann schon ziemlich aus. Also das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was kann man sich unter Geistigem vorstellen, was fällt alles unter Geistiges, was ist Geistiges im Unterschied zum Seelischen? Das ist vielleicht auch eine weitere Frage, noch Seele und Geist wird heute auch sehr oft in einen Topf geworfen, ist aber nicht ganz dasselbe. Also wir werden am Anfang mal versuchen, so ein bisschen differenziertere Begriffe uns zu entwickeln von der ganzen Sache. Trotzdem ist es sicher gut, einmal vom Menschen auszugehen, weil da haben wir noch am ehesten den Zugang zum Geistigen, zum Seelischen. Ich meine, doch im Allgemeinen fühlen wir uns zumindest als beseelte Wesen, als, auch wenn wir nicht genau wissen, was die Seele eigentlich ist, aber wir erleben etwas innerlich. Wir haben seelische Stimmungen, denen wir unterliegen. Wir erleben innerlich etwas Seelisches. Es ist nur die Frage, was da noch mehr dahinter steckt. Der Punkt ist, warum man wahrscheinlich auch heute relativ wenig Begriff vom Geistigen und Seelischen hat, weil wir es eben wirklich nur in der Oberfläche, eigentlich nur als Spiegelbild erleben. Und die Realität des Seelischen und des Geistigen in seiner Tiefe im Allgemeinen nicht erleben, sondern dieses tiefe Erleben des Seelischen und Geistigen, dazu muss man innerlich sehr aktiv werden, um zu diesen tieferen Schichten vorzudringen. Das ist nicht von Haus aus gegeben. Ich meine, wir machen alle vom Kind auf einen Entwicklungsweg durch. Einen Entwicklungsweg, wo wir schon so ein paar Schritte weiterkommen zu der Begegnung auch mit dem Seelischen und Geistigen in uns. Nicht wahr, es ist schon mal ein erster großer Schritt, wo das Kind dann irgendwann einmal beginnt, das Seelische in sich zu erleben. Wo es überhaupt einmal beginnt, zu sich selbst Ich zu sagen. Das ist eigentlich ein großer Moment, so im dritten Lebensjahr ungefähr, ein bisschen früher, ein bisschen später, je nachdem. Aber das ist eigentlich ein großartiger Moment, dieses Erleben, das erste Mal, ich bin etwas anderes als da draußen. Und an die Zeit davor können wir uns in der Regel nicht zurückerinnern. Also das ist etwas, was im Dunkel versinkt, was wir also auch nicht ins Bewusstsein heben können normalerweise. Und dann geht das so eine Weile weiter, aber dann irgendwann bleibt man meistens mit dem Bewusstsein auf einem gewissen Niveau stehen und es geht dann von selber die Entwicklung nicht mehr weiter. Beim Kind geht das praktisch von selber. Also das Kind muss nicht sagen, ich will mich jetzt entwickeln und so weiter, sondern es tut's einfach. Und in der Regel irgendwann klingt das aus und von selber passiert nicht mehr sehr viel. Also wir müssen die weitere Entwicklung unserer selbst in gewisser Weise selbst in die Hand nehmen. Das ist schon einmal ein ganz wichtiger Punkt, was auch Rudolf Steiner mit seiner Anthroposophie wollte, dass er sagt, der Mensch ist ein Wesen, das noch weiter entwicklungsfähig ist. Nur er muss diese Entwicklung ganz bewusst selbst in die Hand nehmen. Und erst dann beginnt er sich in tiefere Schichten des Geistigen und Seelischen auch vorzuarbeiten. Und wenn er das in sich entdeckt, dann ist damit auch die Grundlage dafür geschaffen, das Geistige, auch das Seelische in der Welt draußen zu entdecken. Und zwar in einem sehr weiten Umfang. Ich meine, Rudolf Steiner hat ja mal genannt, Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Also das ist sozusagen das Programm, das dahinter steckt. Und das bedeutet, entwickle dein eigenes Geistiges, um das Geistige in der Welt erkennen zu können. Naja, es gibt schon außer uns Menschen noch andere Wesen auf Erden, denen wir zumindest Seelisches zusprechen. Normalerweise zumindest, das sind die Tiere. Also von Tieren nehmen wir doch in der Regel auch an, dass sie beseelte Wesen und nicht bloß irgendwelche Automaten sind, die vielleicht automatisch bellen irgendwie und sowas. Obwohl in der Wissenschaft das Bild schon auch aufgekommen ist. Also durchaus. Also das schon im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert ist das schon aufgekommen, dass man die Tiere als Maschine aufgefasst hat und sehr bald darauf den Menschen letztlich auch so. Also im Grunde sind wir dann so eine Art Maschinerie, die halt Laute von sich gibt und die noch irgendwelchen, weiß ich nicht, intelligenten Programmen vielleicht gesteuert ist, aber im Grunde also als Seelisches nicht hat, weil mit dem eigentlichen Seelischen kann die Wissenschaft heute in Wahrheit nichts anfangen. Und zwar warum? Weil die Wissenschaft heute ganz darauf gerichtet ist, das Objektive zu erkennen. Das heißt, das, was uns als Objekte gegenübersteht. Und das ist im Wesentlichen die materielle, dingliche Welt. Und an der erleben wir gerade am allerwenigsten das Seelische. Wie beseelt ist jetzt der Tisch? Da tun wir uns schwer, das Seelische zu finden. Aber wir betrachten eigentlich alles nach diesem Muster heute wissenschaftlich. Im Grunde letztlich auch in der Psychologie. Ich meine, in der tiefen Psychologie vielleicht nicht ganz so, aber die wird von den Psychologen teilweise eh so mit scheelen Augen als unwissenschaftlich oder halbwissenschaftlich angesehen, weil was die so tun, das lässt sich halt in keine exakten Gesetzmäßigkeiten bringen. Da macht man schon lieber irgendwelche Tests, die man ausfüllt und die man statistisch auswertet und nach dem dann beurteilt, wie man die Pädagogik zu planen hat oder weiß Gott was alles. Das sind objektive Fakten, die kann man mathematisch erfassen, das ist klare Wissenschaft. Aber das ist was Tolles, es ist eine wunderbare Sache, nur eben alles Seelische, alles Geistige ist da ausgeschlossen einfach. Also das fällt nicht in die Betrachtung. Und das ist natürlich den Naturwissenschaftlern auch schon aufgefallen und auch schon im 19. Jahrhundert sogar aufgefallen, dass so Fragen wie etwa, was ist das Bewusstsein, dass man da eigentlich im Grunde nicht herankommt. Man kann zwar studieren Nervenreaktionen, was sich da an komplizierten Prozessen abspielt, und das können wir heutzutage noch um viele, viele Größenordnungen tiefer uns ansehen. Oder man kann heute zuschauen, geradezu, was sich im Gehirn abspielt, wenn wir bewusst sind, wenn wir denken, wenn wir Emotionen haben. Das kann man alles aufzeichnen, aber es gibt uns im Grunde nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, was wir dabei wirklich seelisch erleben. Weil was wir sicher nicht erleben, sind Nervenimpulse. Also, oder spüren Sie jetzt in sich Nervenimpulse? Sie sind sicher da, aber von denen merken wir eigentlich gerade überhaupt nichts. Sondern wir erleben etwas, wir erleben Gefühle, wir erleben Willensimpulse, wir wollen etwas tun, wir erleben Gedanken, ja, wir sind sogar aktiv tätig irgendwie im Denken, zumindest haben wir den Eindruck, dass wir da irgendwie aktiv sind. Bei den Gefühlen ist es eh schon so, dass sie uns manchmal eher überrollen und wir das Gefühl haben, die haben wir nicht so ganz selbstständig in der Hand. Und naja, und was sich im Willen abspielt, das ist überhaupt so eine Frage, wie weit wir da mit dem Bewusstsein herankommen. Ja, wir haben den Gedanken, ich will das ergreifen, der ist uns ganz bewusst. Aber wie der Wille das jetzt tut, dass da sich wirklich die Hand bewegt, wissen wir davon was? Ich meine, wir wissen, da spielen sich Nervenreaktionen, Muskelreaktionen ab, die erleben wir schon wieder nicht. Ja, vielleicht ein bisschen Muskelgefühl, wenn ich die Hand bewege, da spüren wir ein bisschen was. Aber so wirklich, wie sich das umsetzt, mein Wunsch, das zu ergreifen und wie die Hand in Tätigkeit geht davon, kriegen wir das meiste nicht mit. wie passiert es, dass die Nerven erregt werden und so weiter, dass die Muskeln sich bewegen? Das können wir von außen studieren, aber wie sich der Gedanke in den wirklichen Willensimpuls umsetzt, davon erleben wir im Grunde gar nichts. Also da schlafen wir eigentlich. Darum sagt Rudolf Steiner sehr deutlich, am bewusstesten, am wachsten sind wir noch im Denken. Etwa wenn wir logisch abstrakt denken, 1 und 1 ist 2, da überschauen wir die ganze Sache, da bleibt nichts im Dunkel des Unbewusstseins, da übersehen wir das Ganze, da sind wir eigentlich am allerwachesten. Wacher im Grunde noch als in der Sinneswahrnehmung. Beobachten Sie sich selber einmal, wenn Sie in die Welt hinausschauen, Sie sind den ganzen Tag durch die Welt marschiert mit offenen Augen, mit offenen Ohren, und an wie viel können Sie sich wirklich noch konkret erinnern? Ja, Sie wissen, ja, ich bin die Straße entlang gegangen, aber wie schauen die Häuser genau aus, an denen ich jeden Tag vorbeigehe? Wie ist das, sind die Fensterecke grün, sind sie hoch, wie ist die Farbe genau? So vieles verträumen wir eigentlich nur. Wir haben es zwar gesehen, aber doch nicht so wach gesehen, dass wir es behalten können. Weil nur das, was wir wirklich ganz wach beobachten, das prägt sich auch in unserem Gedächtnis so ein, dass wir es später wieder als Erinnerung hervorrufen können. Wir können es vielleicht wiedererkennen, wenn wir vorbeigehen, wenn wir wieder davor stehen, wissen wir, aha, das habe ich schon gesehen. Aber wenn ich jetzt einen Tag später nicht davor stehe und es genau beschreiben soll, dann hat man schon große Schwierigkeiten. Das zeigt, dass wir es eigentlich nicht ganz wach angeschaut haben. Wenn wir es ganz wach angeschaut hätten, wüssten wir jedes Detail. Also das sieht man daran nur allein, wie klein noch unser Bewusstsein ist, wie eng es noch ist und wie viel es da noch an Möglichkeiten gibt, das auszudehnen. Nur das passiert eben nicht von selber. Das passiert bis zu einem gewissen Lebensalter von selber, aber dann bleibt es auf dem Niveau stehen, wenn wir nicht aktiv etwas tun, um das Bewusstsein zu stärken, um es auszuweiten. Und das ist also eine der wesentlichen Dinge, die auch Steiner gegeben hat, Übungen dazu, wie man das Bewusstsein stärken, ausdehnen kann, wie man wacher werden kann. Da muss man an gar nichts dabei glauben, weder an Geistiges, an Seelisches in Wahrheit, sondern man muss einfach üben, wach sein, üben, an Kleinigkeiten üben, die Wache im Bewusstsein zu halten, zum Beispiel. Steiner hat die sogenannten Nebenübungen gegeben, da ist die erste die Gedankenkontrolle. Er sagt, na fangen wir beim Denken, da sind wir am wachsten, fangen wir mal an, halten wir mal einen Gedanken, einen ganz kleinen, bescheidenen Gedanken einmal für ein paar Minuten im Bewusstsein fest und schauen wir, dass nichts anderes hereinkommt. Na das ist schwer, das ist gar nicht einfach. Weil gerade wenn man das tun will, merkt man, jetzt fängt einem irgendwo zu jucken an. Dann denkt man sofort, da beißt mir was. Dann fällt einem ein, also ich darf nicht vergessen, das muss ich nur einkaufen. Und alles, jetzt zieht's da. Alles Mögliche, was umsonst gar nicht zu Bewusstsein kommt, kommt plötzlich, stürzt ins Bewusstsein hinein, wenn ich sage, ich will nur einen, womöglich noch sogar einen ganz faden, langweiligen Gedanken im Bewusstsein halten. Es geht nämlich gar nicht um den Inhalt des Gedankens, sondern nur um die Kraft, ihn konzentriert festzuhalten. Das stärkt das Bewusstsein. Das sendet eigentlich in Wahrheit Willenskraft ins Bewusstsein. Was wir sonst so da machen, müssen wir jetzt eigentlich auf geistige Weise machen, indem wir einen Gedanken festhalten. Oder von mir aus betrachten wir einen einfachen Gegenstand und bleiben aber jetzt mit dem Bewusstsein nur dabei. Bei dem irgendeinen Kieselstein von mir aus. Kieselstein ist eigentlich schon ein unheimlich reiches Objekt in Wahrheit. Man müsste was viel Bescheideres nehmen, ein Zündhölzler oder irgend sowas. Also wieder was ganz Langweiliges. Und nur dabei bleiben, mit nicht abschweifen mit dem Bewusstsein, das ist sozusagen fit, mach mit für den Geist. Und das sind so die Grundübungen, einmal, mit denen man anfangen kann, sich des Geistigen in sich selbst bewusst zu werden. Dann merkt man nämlich, das ist genau diese Kraft, die das überhaupt wirklich festhalten kann, wo wir das bewusst in der Hand haben, das Geistige. Wo dann auch der Unterschied entsteht, dass Gedanken nicht mehr einfach unser Bewusstsein durchziehen, so wie sie halt wollen, sondern wo wir sie selbst ganz bewusst lenken können, wo wir sie bewusst in der Hand haben. Wo wir uns selber lernen, als geistig Tätigen zu spüren, zu erfassen. Das ist einmal ein großer Moment, weil wenn das Kind etwa im dritten Lebensjahr zu sich beginnt, ich zu sagen, dann ist das erste Aufleuchten von etwas, von einem Erlebnis, das einer unendlichen Steigerung möglich ist und zugänglich ist. Nämlich dieses Erlebnis, sich selbst als ein geistig tätiges Wesen zu erfassen. Das steckt nämlich in Wahrheit dahinter. Das Kind kann nur in dem Moment ich sagen, wo es zumindest im ersten Ansatz des Denkens so weit ist, sich von der Welt zu unterscheiden. Das ist nämlich bereits ein Denkakt in Wahrheit. Dass ich mich als, wir nennen es halt jetzt Subjekt, von den Objekten von der Welt da draußen unterscheide. Das ist bereits ein ganz wichtiger Denkakt sogar. Und zugleich aber einer, der uns sehr verführt. Das sieht man immer in der heutigen Wissenschaft, weil wir dann plötzlich nur mehr das, was da draußen als Objekt uns gegenübersteht, für wirklich halten und den ganzen anderen Rest, nämlich unser Innenleben, als subjektiv, als irgend so ein, weiß ich nicht, Rauchdunst, der aber nichts mit der Realität zu tun hat, irgendwo wegstreichen. Das ist im Grunde ausgeklammert. Jetzt ist es sicher gut in der Wissenschaft, dass man nicht seine persönlichen Sympathien und Antipathien und so weiter in alles hineinträgt, sondern dass man bei den Tatsachen bleibt. Aber zu den Tatsachen zählt eben auch das, was in unserem Inneren drinnen ist. Goethe zum Beispiel schon hat das sehr klar erkannt, als wir letztens hier einen Vortrag hatten, habe ich ein Gedicht von Goethe gebracht, das er den Physikern gewidmet hat. Und das fängt, ich kann es jetzt nicht so auswendig kurz ein bisschen wiederholen, das fängt so an, es heißt, also ins Innere der Natur, o du Philister, dringt kein erschaffener Geist. Glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist. Und dann sagt er da, das wird im Übrigen oft zitiert als Goethe-Ausspruch, mit Auslassung des Ophilister, und dann meint man, Goethe hätte gesagt, ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Nein, das ist genau da nicht gemeint, sondern er sagt, das höre ich 60 Jahre wiederholen und fluche drauf, jedoch verstohlen. Und dann meint er weiter, Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Und es endet dann letztlich irgendwo auch damit, dass er sagt, eben, wenn wir ins Innere der Natur vordringen wollen, das heißt das, was wirklich eben geistig dahinter steckt, die eigentliche Triebkraft des Naturgeschehens, dann müssen wir in uns selbst blicken, dort entdecken wir es. Wenn wir äußerlich mit Augen hinausschauen, werden wir es nicht erkennen, sondern wir müssen in uns es erkennen. Im Grunde tun wir auch in der normalen Naturwissenschaft nichts anderes, denn indem wir über die Naturphänomene, die wir beobachten, nachdenken, ist das Denken ja etwas, was wir in uns produzieren. Das ist nichts, was wir draußen sehen. Den Gedanken einer Parabel müssen wir in uns fassen. Dann kann ich darauf kommen, aha, wenn ich einen Stein werfe, macht er auch eine Wurfparabel. Aber da muss ich den Begriff der Parabel mir erst in mir erarbeiten. Ich werde sie nicht durch äußeres Anschauen erkennen. Da sehe ich zwar irgend so eine bestimmte Form, aber die Gesetzmäßigkeiten einer Parabel sehe ich deswegen trotzdem nicht. Die muss ich in mir tätig hervorbringen. Trotzdem ist es etwas, was ich dann in der Natur draußen finde. Und in Wahrheit, wenn die Naturwissenschaft sagt, sie will nachdenken über die Naturphänomene, Theorien, das heißt Gedankengebäude darüber von mir aus aufstellen, setzt sie eigentlich voraus, dass die Natur nach diesen Gedankenprinzipien auch funktioniert. Vielleicht erkennen wir sie nicht immer gleich ganz richtig und vollständig, das mag ohne weiteres sein, ist auch sicher der Fall, aber trotzdem setzen wir voraus, dass die Natur nicht irgendwie willkürlich irgendwas tut, sondern dass sie nach gewissen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, die ich in mir erkennen kann, weil sonst kann ich das ganze Wissenschaftsgeschäft gleich von Haus aus zusperren. Dann wäre das also ein müßiges Spiel, sich Gedanken darüber zu machen. Außerdem zeigt die Praxis, dass es bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Ich meine, unsere ganze Technik ist ein Beispiel dafür. Nur wir kratzen halt mit der Technik in Wahrheit nur an der Oberfläche dessen, was an Gesetzmäßigkeiten, ich sage einmal ganz kühn jetzt, an Intelligenz in der Natur waltet. eine ungeheure Intelligenz in Wahrheit. Wenn ich denke, ich bin Chemiker von Beruf, wenn ich einen Bruchteil von dessen wüsste, was nur in einer einzigen Zelle sich an biochemischen Prozessen abspielt. Und nämlich hunderttausende Prozesse gleichzeitig in so einem winzigen Ding. Und so, dass sie einander nicht stören, sondern einander gegenseitig fördern. Das heißt, dass zur gleichen Zeit die richtigen Prozesse an der richtigen Stelle ablaufen. Wenn wir das als Menschen hervorbringen würden, würde man sagen, bumm, da haben wir jetzt eine gewaltige Intelligenzleistung hervorgebracht. Wenn wir es in der Natur sehen, sagen wir, naja, der Zufall hat es irgendwie zusammengewürfelt. So ist das. Das ist ja halt so die Ansicht irgendwie, weil Intelligenz gibt es nicht in der Natur, also ist es durch Zufall entstanden. Naja, bitte, ich frage Sie selber, was Sie davon halten, aber das sind so die ersten Spuren einmal, die man in der Natur draußen finden kann, dass man eigentlich an jeder Ecke, wo man nur hinschaut, in der kleinsten Kleinigkeit, im Grunde ungeheure Intelligenz verkörpert, tätig vorfindet. Einfach das nur als Tatsache genommen. Das heißt etwas, was, wenn wir es in Gedanken erfassen müssen, im Grunde noch völlig überfordert sind, wovon wir nur einen kleinen Zipfel bis jetzt klar erkennen können und das da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Namentlich, wenn ich den Übergang mache von den Steinen, vom Toten in der Natur zum Lebendigen. Weil Lebendiges ist noch viel mehr als bloß biochemische Prozesse. Das Tote, das rührt sich sozusagen von selber nicht. Das kann ich auch sehr gut objektiv beschreiben. Dem kann ich mich gegenüberstellen und kann halt dann schauen, wie die Teile irgendwie mehr oder minder mechanisch zusammenwirken. Das ist im Vergleich noch etwas ziemlich Simples und trotzdem ist die Technik halt so weit gekommen, dass wir bei den kleinsten Dingen, die wir da haben, im Grund, wer von uns durchschaut, alles, was da drin läuft, und das sind Produkte, die wir hervorgebracht haben. Also selbst da steckt ungeheure Intelligenz drinnen, aber in der Natur eben noch viel mehr. Und in der kleinsten Pflanze, im kleinsten Bakterium steckt noch viel, viel mehr als in unseren allergrößten Hightech-Geräten drinnen. Und natürlich, die Natur hat viel Zeit gehabt, um diese Dinge zu entwickeln, aber dazu gehört eben eine gestaltende Kraft, die das hervorbringt. Goethe hat sich mit diesen Dingen auch sehr intensiv beschäftigt. Auf Goethe komme ich immer wieder, weil Steiner ja sehr stark von Goethe ausgegangen ist. Gerade hier hat er begonnen zu verfassen seine Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Goethe war ja auch Naturforscher, allerdings eben ein Naturforscher ganz eigener Art. Wirklich eine singuläre Erscheinung, kann man sagen, sowohl zu seiner Zeit als im Grunde auch heute noch im Großen und Ganzen, indem er nämlich anders an die Natur herangegangen ist als dann so die Mainstream-Naturwissenschaft. Mainstream-Naturwissenschaft bedeutet, wir versuchen in der Natur alles das herauszunehmen, was wir messen, was wir wägen können und das dann irgendwie in mathematische Formeln zu fassen. Und das hat begonnen mit der Mechanik, da geht es sehr gut, da kann man das sehr gut beschreiben. Dann hat man da schon einen gewaltigen mathematischen Apparat entwickelt gehabt, den hat man dann letztlich genommen und hat versucht, ihn auf alle möglichen anderen Gebiete anzuwenden, auf die dieser Apparat aber vielleicht nur mehr ungenügend passt. Da fängt nämlich die Problematik an, dass man dann das, was auf einem Gebiet, eben auf der Mechanik, sehr gut passt, auf alle anderen Gebiete überträgt. Dadurch ist zunächst einmal ein wirklich mechanistisches Weltbild entstanden. Und zur Zeit, wie das so in Hochblüte war, das heißt die Zeit Galileis etwa, wo diese großen Erfolge der Mechanik auch herausgekommen sind, hat man alles, das ganze Weltgebäude, die Bewegung der Planeten, des ganzen Kosmos, alles hat man mechanisch erklärt. Und diese Gesetzmäßigkeiten gibt es auch im Kosmos. Aber sie sind halt das unterste Zipfel davon. Und das ist nicht alles. Also die Naturwissenschaft bringt ganz wichtige Sachen hervor, aber halt nur einen Teil. Und schwierig wird es eben insbesondere, wo man in den Bereich des Lebendigen geht. Und da ist Goethe einen ganz anderen Weg gegangen. Er hat einfach gesagt, diese ganzen Gedankengebäude, die interessieren mich einmal nicht. Ich beobachte die Dinge. Ich schaue den Pflanzen beim Wachsen zu und ich mache das jahrelang im Grunde. Pflanze sie selber, ziehe sie selber auf, beobachte, wie sich die verändern im Wachstum. Und aus diesem langen, ja eigentlich fast gedankenfreien Beobachten, wo er den Gedanken eigentlich nur als höchstens als Werkzeug, als Hilfsmittel nimmt, um zu sagen, ja gut, das ist die Pflanze, aber ja nicht sie einzuteilen nach dem Linnaeischen System. Das Linnaeische System ist, da werden die Pflanzen klassifiziert, dann noch, weiß ich nicht, wie viele Staubblätter sie haben und so weiter. Das heißt, man zerzupft eigentlich die Pflanze, bis sie im Grund tot ist, und dann kann man das abzählen und dann sagt man, gut, diese Klasse, jene Klasse, und dann gibt es ein ganzes System. Und das hat Goethe überhaupt nicht befriedigt. Er wollte sehen, was ist eigentlich diese Kraft, die diese Pflanze gestaltet. Was ist das? Die muss ich eigentlich eher künstlerisch erfassen, wie ein Maler, wie ein Plastiker von mir aus erfassen, dass ich diesen Gestaltungskräften auf die Spur komme. Und weil er nach dem gesucht hat, was ist das eigentlich, was allen Pflanzen gemeinsam ist, was mich überhaupt berechtigt und mir ermöglicht, das als Pflanze zu erkennen. Weil, fragen Sie sich selber mal, woran erkennen Sie, dass etwas eine Pflanze ist? Wir erkennen das sofort. Wir haben gar keine Schwierigkeit damit. Wir wissen, das ist von mir aus ein Gänseblümchen, ein Baum, und das sind alle sehr unterschiedlich. Und trotzdem sagen wir, ja, das sind alles Pflanzen. Wodurch können wir das eigentlich? Ja, wir sagen, wir haben den Begriff der Pflanze uns gebildet. Ja, was ist der Begriff der Pflanze? Versuchen Sie es in ein paar Worten zu formulieren. Was ist eine Pflanze? Es gibt solche Definitionen, aber wenn man nur diese Definition hätte und noch nie eine Pflanze gesehen, könnte man vor 1000 Pflanzen stehen und wird nicht erkennen, dass es eine ist. In Wahrheit, die Definition nützt einem sehr wohl was, wenn ich die Pflanzen bereits kenne, wenn ich sie bereits erkennen kann, dann hilft mir vielleicht eine Definition, eine ganz bestimmte Eigenschaft der Pflanzen deutlich ins Bewusstsein zu heben. Und so kann ich in Wahrheit über Pflanzen tausende Definitionen machen. Jede hat was für sich. Jede hilft uns, einen bestimmten Aspekt des Pflanzenwesens hervorzukehren. Aber keine einzelne genügt irgendwie. Und also das heißt, gegen das Definieren habe ich gar nichts einzuwenden, aber man muss beweglich darin bleiben. In dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich eine Kurzdefinition gefunden und die halte ich jetzt fest, das ist wissenschaftlicher Standard, dann sage ich damit nichts anderes, als ich tue 99,999% der Pflanzenwelt ausklammern und konzentriere mich nur auf einen einzigen Punkt. Im Zeitalter des Spezialistentums heute ist das gang und gäbe. Man sieht dann nur mehr diese winzige Einzelheit, mit der beschäftigt man sich, und im Grunde der Rest, die Pflanze als Ganzes, ist verloren gegangen. Also wenn wir das erfassen wollen, was wirklich, jetzt sage ich mal, geistig gestaltend wirkt in der Pflanze, dann muss ich diese Weite entwickeln, dann muss ich diese ganze Perspektive erfassen. Von mir aus durch 100.000 Definitionen mit dabei, aber bei keiner darf ich stehen bleiben. Ich muss mir ein lebendiges Bild von dem Ganzen machen, und zwar wirklich einmal ganz anschaulich, indem ich es jahrelang beobachte. Es ist auch so eine gewisse Untugend in vielen Wissenschaftsbereichen, dass die unmittelbare Beobachtung einen sehr geringen Stellenwert bekommen hat im Laufe der Zeit. Man schaut lieber durch irgendein Mikroskop oder möglichst sogar durch ein Messinstrument, das irgendwas registriert. In der Medizin ist das genauso. Man schaut, wie sind die Blutwerte, und da kann man einiges herauslesen irgendwo, und den ganzen Menschen sieht man nicht. Daher ist der Patient dann nur mehr die Leber von Zimmer 3 oder die Niere von Zimmer 8 und eigentlich eh schon immer die ganze Leber, sondern irgendein Teilchen davon, von der Leber, weil dort kennt man sie aus. Der Rest ist im Grunde so gehobenes medizinisches Allgemeinwissen. Ja, im Mann liegt an der Schwäche unseres Bewusstseins natürlich. Wir schaffen es noch nicht, mehr konzentriert ins Bewusstsein zu fassen als irgendeine Kleinigkeit. Das ist unser Problem. Der Rest ist dann schon einmal ein sehr unscharfes Bild. Aber man kann sich schulen. Goethe hat sich in dieser Weise geschult, indem er sich eben insbesondere mit den Pflanzen beschäftigt hat und ist dann gekommen zur sogenannten Urpflanze. Er sagt, allen Pflanzen liegt ein Urbild zugrunde, die Urpflanze. Was ist die Urpflanze? Ja, Goethe war sich selber nicht von Anfang an klar, was die eigentlich ist. Er hat zunächst gedacht, ja, irgendwo werde ich mal eine Pflanze finden, die so urtümlich und ursprünglich ist, dass das eben die Urpflanze ist, aus der sich alle anderen entwickelt haben. Und die hat er halt immer verzweifelt gesucht und im Grunde nirgends gefunden. Und dann ist er auf seine italienische Reise gegangen, da sind seine Pflanzenstudien natürlich noch sehr bereichert worden, weil in der südlichen Natur sich Pflanzen, die er von sich im Norden aus zwar kennt, aber die sich dort ganz anders entfalten, das hat also eine große Erweiterung seines Beobachtungshorizonts gegeben und ist bis Palermo gekommen und dann hat er sich endlich gedacht, jetzt da in dem botanischen Garten in Palermo, jetzt habe ich sie, aber doch nicht. Und dann ist ihm erst gedämmert, die Urpflanze ist keine äußerlich greifbare Pflanze, sondern die muss ich innerlich erleben. Das ist ein inneres geistiges Urbild, das ich erleben muss, das aber sehr wohl gestaltend in jeder Pflanze wirkt. Und die kann ich aber nicht mit einem abstrakten Gedanken erfassen, mit einer Definition, ja im Grunde nicht einmal mit 1000 Definitionen, sondern ich muss in meinem Bewusstsein das Bild erleben können, dieser Urpflanze. Das heißt, da ist dieses innere seelische Erleben so verdichtet, dass sich darin die Gesetzmäßigkeit, die allen Pflanzen zugrunde liegt, in einem ja, seelischen, aber zugleich aus dem sinnlichen genommenen Bild ausdrückt. Weil die Elemente zu dem Bild hat er ja aus seinen 100.000 Beobachtungen genommen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwas plötzlich geisterhaft ganz Fremdes auftaucht im Bewusstsein, sondern es ist ein Pflanzenbild, aber ein ganz bewegliches Bild. Es ist nicht eine Pflanze, die so oder so ausschaut, sondern die ununterbrochen in Bewegung ist im Grunde, die in sich die Möglichkeit trägt, eben sich in jede einzelne Pflanze zu verwandeln. Und ich kann das als Goethe innerlich erleben, wie verwandelt sich die Urpflanze jetzt von mir aus ins Gänseblümchen oder wie muss ich sie verwandeln, dass sie sich in die Gestalt einer Rose verwandelt. Das kann ich innerlich Schritt für Schritt nachvollziehen, nachleben im innerlich geschauten Bild, von dem ich aber zugleich sehe, draußen habe ich es in der Natur vor mir. Und wenn ich dieses Bild in mir innerlich richtig erlebe, dann kann ich im Grunde sogar Pflanzen gestalten, die es in der Natur nicht mehr oder noch gar nicht gibt. Und die trotzdem so gestaltet sind, dass sie leben könnten, dass sie wirklich existieren könnten. Also man muss da sehr stark unterscheiden zwischen einem bloßen Fantasiebild, das irgendwie ist. Also man kann ein Fantasiebild von einer Pflanze machen, so grotesk wie auch immer. Nur so eine Pflanze könnte nie existieren, die wäre nicht lebensfähig in Wahrheit. Also das Geheimnis von Goethes Urpflanze ist, dass da die ganze innere Wachstumsgesetzmäßigkeit der Pflanzenwelt drinnen steckt. Und die wirkt in der Welt draußen. Das ist nicht einfach eine Einbildung vom Goethe, obwohl er aktiv dieses Bild hervorbringen muss. Und trotzdem ist es etwas, was in der ganzen Pflanzenwelt wirksam ist. Also da kommen wir so, schon so einen Schritt weiter hinein in das Geistige, das in der Natur waltet, das ich aber nur erleben kann, wenn ich es in mir vermag, aktiv hervorzubringen. Also ich muss sozusagen die Pflanzen in mir seelisch wachsen lassen, um die Kräfte, die in der Pflanze wirken, auch draußen erkennen zu können. Aber ich muss sie in mir aufblühen lassen. Und das erfordert natürlich eine noch viel, viel stärkere geistige, seelische Aktivität, als wenn ich einen bloß abstrakten Gedanken 1 und 1 ist 2 mache. Also das erfordert ein viel reicheres Erleben. Und da darf ich mich eben nicht irritieren lassen durch 100.000 andere Gedanken und Bilder, die mir durch die Seele ziehen, sondern da muss ich sehr konzentriert auf dem Leben. Und mich sehr auch schulen an der unmittelbaren Beobachtung, jahrelang eben. Also Sie dürfen sich nicht denken, dass Goethe jetzt ein Mensch ist, der irgend so ein Schwärmer ist, der sagt, ja, ich erlebe jetzt geistige Bilder oder was, sondern er hat sich gründlich vorbereitet, indem er die Natur draußen studiert hat, die ganz sinnlich sichtbare Natur, aber mit einer Aufmerksamkeit eben, die weit über das hinausgeht, was wir normal an Aufmerksamkeit dieser äußeren sinnlichen Welt gegenüberbringen. Also daher spricht er auch gern von, in seiner Farbenlehre zum Beispiel, spricht er von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben. Damit meint er, da ist was Sinnliches dran, aber zugleich erlebe ich seelisch was dabei. Und jede Farbe wirkt anders seelisch. Die hat auch eine Seelenqualität. Eine Farbe ist eben nicht nur irgendeine Wellenlänge, Rot ist 600 Nanometer oder was, und Grün ist so und so viel und Blau ist noch kürzer und so weiter, sondern, weil das erleben wir ja überhaupt nicht in Wahrheit, sondern wenn ich mich intensiv mit den Farben beschäftige, auch mit den Farben, die Pflanzenblüten zum Beispiel haben, dann erlebe ich seelisch etwas dabei. Und das hat auch etwas mit den Farben draußen in Wahrheit zu tun. Das ist auch nicht nur bloß subjektiv. Das ist in gewisser Weise reproduzierbar. Farben haben auf den Menschen gewisse Wirkungen, sowohl seelisch als auch körperlich. Man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht, wenn man einen Menschen in ein Zimmer einsperrt oder halt längere Zeit sitzen lässt, das ganz rot ausgekleidet ist, dann hat es eine andere Wirkung, es steigt sogar ganz leicht die Bluttemperatur. Also das heißt, wir kriegen so einen ganz leichten Fieberzustand, dann nicht gleich 40 Grad Fieber, aber doch messbar, also nichts gegen das Messen, messbar steigt die Bluttemperatur. Und wenn ich längere Zeit in einem eisblauen Zimmer sitze, dann sinkt die Körpertemperatur. Und seelisch beginnt uns auch mit der Zeit zu verösteln. Obwohl äußerlich die Raumtemperatur immer gleich ist, weiß ich nicht, immer gleich, 20 Grad oder wie auch immer. Also an der äußeren Temperatur ändert sich nichts. Also an dem liegt es nicht und trotzdem beginnt uns zu frösteln. Das heißt, es hat eine Wirkung. Und das Interessante, das noch Spannendere ist, dass das sogar Blinde erleben, die Farben gar nicht sehen. Weil das Licht, die Farben eine Wirkung auf den ganzen Menschen haben. In Wahrheit sind wir als ganzer Mensch lichtempfindlich. Das Auge dient uns nur dazu, uns wirklich ein scharfes Bild von der Welt zu machen. Aber in Wahrheit, nur kommt uns das nicht zu Bewusstsein, nehmen wir mit der ganzen Haut überall das Licht, die Farben auf. Und das wirkt auch auf uns. Und es wirkt auch seelisch auf uns eben. Und nur das sind alles so seelische Wirkungen, die wir auch wieder total verschlafen in der Regel. Da müssen wir uns schon sehr darauf konzentrieren, dass wir das wirklich erleben oder es so in Extremsituationen wie mit diesem eisblauen oder roten Zimmer machen, dann ist es immer eine ganz krasse Situation, dann beginnt es uns aufzufallen. Aber diese Wirkungen sind ununterbrochen da. Den ganzen Tag, wenn wir durch die Welt gehen, sind diese Wirkungen da. Und die beeinflussen unser seelisches wie unser körperliches sehr stark. Da geht es auch eben darum, das etwas mehr ins Bewusstsein zu heben. Das war gerade, was unser Seelenleben betrifft, wir haben so, und das ist schon gut gesprochen, vielleicht 1% davon im Bewusstsein und einen viel, viel größeren Bereich bildet unser Unterbewusstsein. Nur, es muss nicht alles dort unten bleiben. Wir können eben unser Bewusstsein ausdehnen. Eben in der Richtung dieser Übungen, die ich kurz angedeutet habe am Anfang. Da kann man langsam dieses Bewusstsein ausdehnen. Oder eben auch bewusst zum Beispiel die Wirkung der Farben auf den Menschen, das heißt auf mich selber einmal zu studieren. Aber da brauche ich auch Jahre dazu in Wahrheit. Einmal hinschauen, so, aha, rot, ja, wirkt irgendwie stark. Ja, das, aber vielfach ist heute die Art, wie man die Natur beobachtet, genau nach der Art. Einmal kurz hinschauen, aha, ja, wirkt stark, wird, messen wir jetzt lieber die Wellenlänge. Und dann wissen wir was darüber. Und dann habe ich das Bild, aha, Licht ist eine Welle, so und so viele Nanometer. Dann ist das seelische Erleben völlig ausgeschaltet, völlig weg. Das heißt, wir haben heute, das ist jetzt wieder die Schattenseite des naturwissenschaftlichen Denken, so wie es heute ist, das ist das seelisch Geistige im Grunde komplett ausschaltet, beziehungsweise das Geistige auf ein ganz abstrakt mathematisch Geistiges reduziert. Das ist aber klar fast. Das ist wieder der Vorteil. Weil selbst wenn wir Mathematik betreiben, nein, ich sage nicht selbst, sondern sogar insbesondere, wenn wir Mathematik betreiben, haben wir es sehr wohl ganz intensiv mit Geistigem zu tun. Weil die mathematischen Gesetzmäßigkeiten, da steckt höchste Geistigkeit drinnen. Auch wenn es wieder nur die kleinste Spitze davon ist, aber dort gelingt es uns wenigstens, dieses bisschen ganz klar zu fassen. Und gerade an den mathematischen Gesetzmäßigkeiten sehen wir auch wieder mal sehr deutlich, wir müssen sie selber innerlich hervorbringen können, um sie zu erkennen. Man kann 10.000 Mal Werte aufschreiben, 1, Kreuzerl 1, Strichel, Strichel 2, und es sagt mir nichts, wenn ich nicht innerlich diesen Prozess, diesen mathematischen Prozess nachvollziehen kann. Erfahrungsgemäß, die Kinder in der Schule brauchen eine Zeit, bis sie das wirklich fassen können. Mit 1 und 1 ist 2 geht es ja vielleicht noch relativ schnell, aber dann irgendwann, dann kommen die Brüche und irgend sowas und dann bricht es schon ein bisschen, dann bröselt es schon ein bisschen, dann tun sie manche sehr leicht und andere ganz schwer. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig für den Pädagogen, für den Lehrer, dass er sich in die Situation der Kinder hineinversetzen kann, dass das für das Kind eben noch nicht selbstverständlich ist, was für den Lehrer Kleingeld ist, sondern wo er sich denkt, das ist ja ein kleiner Hüpfer nur. Für das Kind ist das so ein Abgrund, der zu überwinden ist, wo es erst die Kräfte tätig machen muss, um diese Gesetzmäßigkeit selbst wirklich hervorzubringen. Und in der Regel dann in den oberen Klassen hört es dann ganz auf, dann sind die Lehrer schon froh, wenn die Schüler in die Formeln richtig einsetzen können und damit halt die gegebenen Aufgaben lösen können. Und im Grund wissen sie nicht, was das Ganze eigentlich soll. Aber das ist nicht Mathematik, das ist nicht das Geistige der Mathematik erleben. Das kann ein Computer im Grund auch und viel besser als wir. Dazu brauche ich kein Bewusstsein, gar nichts im Grunde. Das ist Sklavenarbeit in Wahrheit. Aber zu erleben, den Moment, also so eine mathematische Gesetzmäßigkeit wirklich zu durchschauen, wo das aufleuchtet, jetzt ist mir das klar, dann in dem Moment stehe ich im Geistigen drinnen in Wahrheit. Also Mathematik ist was Wunderbares, um ins Geistige einzutauchen. Und die ist felsenfest, da kann ich nicht in meiner Willkür was verändern dran. Dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also das ist das Spannende, nämlich ich bringe etwas in mir durch meine eigene Kraft hervor und trotzdem ist es etwas, was eine eigene Gesetzmäßigkeit hat, die ich nicht willkürlich einfach verändern kann. Ich kann nicht einfach aus 1 und 1 3 machen. Ja, vielleicht aus finanzieller Sicht wäre es uns manchmal lieb, aber bei der Steuer weniger, da könnte es 0 rauskommen. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir können nur Dinge hervorbringen, die eine in sich geschlossene Gesetzmäßigkeit haben, die sich selbst trägt. Dann ist es Geistiges. Also es ist nicht bloße Willkür, obwohl es von uns hervorgebracht ist. Und das, was da im kleinen Maßstab ist, gilt im Großen einmal auch. Wenn ich überhaupt erfassen will, was Geistiges ist, dann muss ich es in seiner Aktivität erfassen und muss mir bewusst sein, ich kann es nicht erkennen wie einen Gegenstand, der draußen ist. Sag, wie schaut das Geistige aus? Groß, klein, dick, dünn, braun, schwarz, rot. Nein, ich erkenne es überhaupt nur, indem ich es hervorbringe. Indem ich es innerlich schaffe, indem ich es innerlich im inneren Tun nachvollziehen kann, so weit erkenne ich etwas vom Geistigen. Wenn ich es selber in mir schaffen kann. So weit und nicht weiter, keinen Schritt weiter. Na, damit kann man schon denken, dass es schwierig ist, einmal so an das große Geistige der Welt heranzukommen, vor allem es in seiner vollen Tiefe zu erfassen. Aber man kann trotzdem sehr weit kommen. Steiner ist mit seiner Anthroposophie ziemlich weit gekommen. Und trotzdem ist es auch nur eine erste Schicht. viel größere vielleicht, als man mit der äußeren Naturwissenschaft sieht. Es geht viel tiefer in einer gewissen Weise, aber immer auch erst ein Anfang. Da ist nie ein Ende. Trotzdem sagt Steiner, es gibt keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen. Es liegt an uns, wie wir uns weiterentwickeln. Die Grenze lässt sich jederzeit hinausschieben, aber wir müssen aktiv werden. Wenn ich die Aktivität in mir erlebe, dann tauche ich in das Geistige der Welt draußen ein.
Dazu gibt es Übungen.
Dazu hat Steiner reiche Übungen gegeben. Also zum Beispiel so anfängliche Übungen hat er beschrieben in seinem Buch, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Da klingt sehr geschwollen der Titel, sehr groß und Ding, aber wenn man sich die Übungen anschaut, erstens einmal gilt auch für diese Übungen, sie fordern kein Bekenntnis an irgendwas. Sie müssen an gar nichts glauben, nicht einmal ans Geistige. Ist gar nicht notwendig. Man schaut sich die Übungen an, schaut, ob die vernünftig sind und dann sage ich, ich mache sie oder mache sie halt nicht, je nachdem, auch da ist völlig freilassend. Wenn ich sie mache, aber machen heißt, dass ich es dann wirklich eine Zeit lang konsequent durchhalte, nicht so, ja, jetzt habe ich es eh 3 Tage gemacht, also ich habe noch nichts Geistiges erlebt. Schmarrn, legen wir es ins Eck. Naja, ist ja oft so, wenn es nicht gleich, oder ich mache es in einem Wochenendseminar, bitte bringt es mir das bei und dann muss es funktionieren. Ja, das wird nicht funktionieren. Man muss meistens also wirklich jahrelang, vielleicht jahrzehntelang damit arbeiten, dass man größere Fortschritte hat. Ein bisschen was kommt schon schneller. Man muss halt wach sein dabei und man darf auch nicht unbescheiden werden, sagen, wenn das erste irgendein Erlebnis hat, dann, naja, aber das ist mir zu wenig, das erreicht man noch nicht. Ja, dann, sicher, Steiner war halt vielleicht ein paar Stufen weiter und konnte dadurch mehr schildern und es gab auch andere Menschen, die da weiter vorgedrungen sind. Wenn sie nehmen, mittelalterliche Mystiker, obwohl die noch nicht die Gedankenklarheit Steiners hatten, aber sie hatten sehr wohl sehr intensive Erlebnisse und die sind ganz konkret und stimmig und wenn man dann mit der Gedankenklarheit auch die Steiner später entwickelt hat, auch diese Schriften betrachtet und was die Menschen gefunden haben, dann sieht man, das hat Hand und Fuß, die wissen, wovon sie sprechen. Es ist nur ihre Ausdrucksweise für uns nicht mehr geläufig und dadurch findet man sehr schweren Zugang. Aber da steckt sehr viel drinnen. Also oder auch in so Schriften wie den Evangelien oder etwa, da steckt viel mehr drin als eine nette Geschichte von dem Mann aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und halt gepredigt hat, liebe deinen Nächsten. Das ist noch der geringste Teil davon. Das ist sicher ein wichtiger Kern davon, aber da steckt viel, viel mehr drinnen. Man muss es nur erkennen lernen. Und das heißt wieder, man muss innerlich etwas von dem selber hervorbringen können. Das ist also immer der Punkt. Also das heißt, gerade die scheinbar so subjektive Tätigkeit ist notwendig, dass wir das, wenn Sie so wollen, objektiv in der Welt waltende Geistige überhaupt erkennen können. Da gehört wirklich beides zusammen. Und in Wahrheit beruht es ja auf einem vollkommenen Trugschluss, wenn wir nur, wie es heute so gern gesehen wird, die objektive Welt für die Reale halten und die subjektive für die Irreale. Weil wir müssen uns ganz bewusst sein, dass wir überhaupt die Welt in Subjekt und Objekt spalten. Das liegt nicht an der Welt, sondern an uns. Wir, durch unsere geistige Aktivität, namentlich durch unser Denken, bringen diese Spaltung nämlich hervor. Die ist nicht in der Welt. In der Welt hat es nicht, das Seelische ist halt da drin und das Physische ist da draußen. Das machen wir, dass wir die Welt so sehen. Das liegt an unserer Art, die Welt zu betrachten, an unserem Denken. Daher sagt Steiner schon in seinen grundlegenden philosophischen Schriften, man sage niemals, das Denken sei subjektiv. Denn wir bestimmen uns erst selbst durch das Denken als Subjekt. Das heißt, Subjekt und Objekt, beide leben in Wahrheit von des Denkens Gnaden. Das Denken bringt erst diese Spaltung hervor. Und beides sind eigentlich nur die Hälfte der Wirklichkeit. Wir halten es halt einmal auseinander, damit wir uns der Welt gegenüberstellen können, damit wir das Erlebnis haben, etwas anderes, etwas Eigenständiges zu sein. Dem verdanken wir unser Ich-Bewusstsein. Wir hätten es sonst nicht. Wenn wir uns so eins mit der Welt fühlen würden, wie wir es bis zu einem gewissen Grad in Wahrheit sind, aber dann wird man uns nicht trennen können von der Welt, uns nicht als etwas Eigenes empfinden. Also wir müssen diesen geistigen Akt vollziehen, uns einmal ganz von der Welt zu trennen. Und die notwendige Folge, der nächste Schritt ist, dass uns die Welt dann draußen Geist und Seelen entleert erscheint. Das ist dann die Konsequenz davon. Das ist ganz klar. Und das heißt aber auch, dass diese Entwicklung kommen musste, dass wir einmal einen totalen Materialismus entwickeln. Nicht, weil er die absolute Wahrheit ist. Da braucht man nur die Physiker heute fragen, schon die wissen das heute, dass also zumindest der klassische Materialismus, wo man sich vorstellt, alles ist als so kleine Kugeln, die man Atome nennt, aufgebaut und die Atome seien irgendwelche halt winzigen, kleinen materiellen Gegenstände. Das Bild ist längst weg, das ist komplett falsch, das weiß man mittlerweile. Es ist immer noch für manche Situationen ein brauchbares Modell der Wirklichkeit, mit dem ich ein paar Aspekte ganz gut behandeln kann, aber mit einer Wirklichkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Das weiß jeder Physiker heute im Grunde. Nur bis in die Schulen hat sich das noch nicht so wirklich herumgesprochen, leider Gottes. Da sieht man immer noch die Kugeln und es wird irgendwo suggeriert, es wäre das eine Wirklichkeit. Nicht? Weil es ist ja eigentlich versponnen. Wir erleben die Welt so reich in Farben, in Gerüchen, in was Gott was alles und sagen, nicht, das ist eigentlich alles subjektiv. Und was weiß ich, wie der andere die Farben erlebt, das ist alles subjektiv. Real sind die kleinen Kugeln. Die hat noch kein Mensch wirklich gesehen. Aber man tut so, als wäre das die Wirklichkeit. Das ist ja eigentlich versponnen in Wahrheit. Aber wir haben daraus gelernt, uns von der Welt zu trennen. Jetzt ich und da draußen ist die tote Welt, die sagt mir nichts mehr, keine Götter mehr da draußen, die mir da reinreden, war auch so mit so einem Punkt, ja, sogar die ganze Kirche alles weg, habt ihr mir gern alle, ich mache das selber, ich will das selber entscheiden. Na, ist ja gut, in gewisser Weise ist es ja gut, weil wir dazu zu unserer eigenen Individualität finden plötzlich, wenn wir den Weg weitergehen, nämlich drauf komme, ja, in mir, da steckt aber wirklich auch was Geistiges. Etwas wirklich produktiv Geistiges, das ja im Grunde unzerstörbar ist. Das nämlich Geistiges, was heißt das? Geistiges heißt, das ist das, was sich selbst schafft. Wir schaffen uns eigentlich in unserem innersten Kern selber. Das hat nichts mit dem zu tun, was aus der Vererbung kommt, aus den Umwelteinflüssen kommt. Das wirkt alles sicher auf uns. Aber der Kern, was uns wirklich zur Individualität macht, was uns zu einem eigenständigen geistigen Wesen macht, was uns wirklich berechtigt, ich zu uns zu sagen, das ist dieser, naja, sagen wir mal, winzige geistige Funke in uns, durch den wir absolut schöpferisch tätig sind. Ja, im Grunde aus dem Nichts heraus. Denn Schöpfung im schärfsten Sinne des Wortes heißt aus dem Nichts heraus etwas zu erschaffen, wie ein Künstler etwas zu erschaffen. Etwa ein Künstler sitzt vor einem leeren Blatt und muss was erschaffen, im Grunde aus dem Nichts heraus. Sicher, er kann ein Modell abzeichnen, aber wenn er es nur abzeichnet und eins zu eins wie eine Fotografie wiedergibt, ist er in Wahrheit noch kein Künstler. Es ist mehr und genau dieses Mehr ist das, was wirklich schöpferisch drinnen ist. Das ist das, was sich von nichts ableiten lässt, außer von ihm selbst, weil seine Tat ist, seine Schöpfung ist und die ist unverwechselbar in Wahrheit, einzigartig. Und wird es auch immer mehr, braucht man nur in der Kunstgeschichte schauen, je mehr man in die Vergangenheit geht, desto mehr gab es halt Stilrichtungen, Stilepochen. Das heißt, es gab irgendeinen großen Künstler, der mal wirklich was Neues hereingebracht hat und dann viele, die das mehr oder minder mit kleinen Variationen nachgemacht haben und halt nur ganz kleine eigene Impulse hineingegeben haben. Heute ist im Grunde jeder einzelne Künstler Stilrichtung für sich in Wahrheit. Also die ganzen Einteilungen passen im Grunde nicht mehr, es gibt eh schon so viele. Also im Grunde ist eben jeder ein Individuum geworden. Wir stehen gerade in der Zeit drinnen, wo das immer stärker herauskommt. Das war noch vor 100 Jahren nicht so stark, wie es heute ist in Wahrheit. Der Preis dafür ist, dass wir jetzt die ganze äußere Welt im Grunde sehr böse Sorge als Totentrümmerhaufen sehen. Wenn es was Totes ist, ist es im Grunde Trümmerhaufen. Wenn die Natur nur Totes wäre, wäre sie ein Trümmerhaufen im Grunde. Aber zum Glück gibt es was Lebendiges drinnen, was eben gerade dieses Zertrümmertsein wieder überwindet und sich gestaltet von innen her, wo Gestaltungskräfte ja eigentlich schöpferische Kräfte tätig sind. In den Pflanzen, in den Tieren und so weiter, in allen Belebten. Und viel mehr lebt, als wir glauben. Es ist das Leben nicht einmal gebunden an irgend so eine enge Körperlichkeit oder was, sondern Lebensprozesse, die ganze Erde ist im Grunde ein lebendiges Wesen in Wahrheit. Sieht man in der Naturwissenschaft auch nicht immer so gerne, obwohl es Einzelne gibt, die sehr deutlich also das auch aufzeigen, dass die Erde, so wie sie ist, mit ihrer ganzen Atmosphäre, dass das eigentlich ein lebendiges, sich selbst gestaltendes Gebilde ist. Und ja, das hat man sogar als eine Methode weiterentwickelt, dass die Astronomen, wenn sie ferne Planeten entdecken, nach gewissen Kriterien Vermutungen anstellen darüber können, ob da Leben ist sozusagen. Und zwar zumindest einmal der ganze Planet lebendig ist, weil der dann eine andere Charakteristik hat, als wenn das nur eine tote Atmosphäre ist. Also es gibt solche Dinge. So kleine Ansatzpunkte gibt es immer. Ja, nicht nur die ganze Erde, das ganze Sonnensystem, wenn Sie so wollen, ist in Wahrheit ein lebendiges Wesen, das sich gestaltet und verändert. Und es ist eben kein bloßer Mechanismus. Aber ein Uhrwerk, das läuft immer gleich ab. Irgendwann erschöpft sich das. Ich kann es so bauen, dass es über lange Zeit immer wieder scheinbar was Neues bringt, aber irgendwann läuft es in sich selbst zurück. Und das ist in der Natur draußen, im Kosmos, zum Beispiel im Planetensystem, nicht der Fall. Keine Konstellation, die es gibt, wiederholt sich jemals genau so wieder. Zwar ähnlich, aber niemals exakt gleich. Wenn es exakt gleich sich wiederholen würde, das können sogar die Physiker, die Astrophysiker berechnen, dann wäre das Sonnensystem gar nicht stabil. Dann würde es zusammenstürzen. Die Wahrheit dahinter ist, dass es dann nämlich etwas Totes wäre. Und alles Tote bricht letztlich irgendwann einmal auseinander. Ich meine, wir früher, die Erde als Ganzes und Sonnensystem später, aber wenn es nur tot wäre, bricht es alles zusammen. Die größten Gebirge brechen irgendwann einmal zusammen. Wir halten vielleicht über Jahrtausende, Jahrmillionen, aber sie brechen zusammen, solange sie nicht in einem lebendigen Bildungsprozess sind. Und auch Gebirge bilden sich ja immer wieder neu, obwohl lang nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit der Erde, als die Erde noch weicher, bildsamer war. Also je weiter man zurückgeht, desto aktiver sind diese Prozesse noch. Also gerade die Zeit, wo es noch nicht verkörpertes Leben gab, im Sinne von, weiß ich nicht, Bakterien, Pilzen und solchen einfachen Dingen, ja, da war die Erde als Ganzes ein unheimlich lebendiges Wesen. Ich meine, für uns als heutige Menschen wäre es eine absolut lebensfeindlich erscheinende Umgebung. Aber für die Erde als Ganzes war es ein ungeheuer lebendiger Zustand der Bildung, der Gestaltung, der Formung. Und erst als diese Gesamterde begonnen hat, naja, langsam abzusterben. Im Grunde muss man es so nennen, weil diese Prozesse eigentlich langsamer werden, langsam beginnen zu erstarren, die Gebirgsbildungen nicht mehr so heftig sind, die vulkanische Tätigkeit zurückgeht, dann war die Basis geschaffen, dass sich diese gewaltigen Lebenskräfte konzentrieren, jetzt in einzelnen kleinen Lebewesen, die im Grunde ein Abbild des Großen sind in Wahrheit, nämlich derselben Kräfte, die im Großen wirken. Und diese Lebendigkeit der Erde darf ja auch nicht isoliert sein, sondern ich muss sie eigentlich sehen im Zusammenhang mit dem ganzen Planetensystem, das sich lebendig verändert, auch mit und das auch seine Einwirkungen auf die Erde hat. Also das alles gehört dazu. Ich meine, wir merken heute noch, welchen Einfluss der Kosmos auf uns hat, zum Beispiel in den Jahreszeiten oder so. Das sind ja auch letztlich kosmische Wirkungen. Wenn nur die Erde irgendwo allein im Kosmos schweben würde, wäre es erstens einmal eiskalt. Im Kosmos draußen so hat es so minus 273 Grad ungefähr. außer wir kommen zu nah an der Sonne, dann kriegt es plötzlich etliche 1000 Grad, dann wird es gefährlich. Aber jedenfalls, wenn man so allein durch den Kosmos die Erde fliegen würde, also dann wäre sie zu Eis erstarrt, dann würde sie gar nichts abspielen, dann wäre sie ein vollkommen toter Klotz. Also sie braucht die Nähe zur Sonne, sie braucht es, dass sich diese Distanz aber rhythmisch immer ein bisschen verändert, dass die Stellung der Erdachse nicht gerade genau senkrecht ist und immer gleich daher von der Sonne alles beschieden wird, sondern dass der Wechsel ist. Dadurch kommen also Rhythmen in die Erdentwicklung hinein, die aber durch die umgebenden Planeten, durch die Sonne und so weiter stark mitbestimmt sind. Der Mond spielt eine große Rolle, das bringt alles Rhythmen hinein. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass der Menstruationszyklus der Frau etwa mit dieselbe Länge hat wie die Mondphasen. Nur ist es heute längst nicht mehr koordiniert damit, weil es hat sich eben jetzt verkörpert, dieser Rhythmus. Und verkörpert heißt, er hat sich unabhängiger gemacht von dem, was draußen ist. Das ist auch so ein Schritt, also, dass sich Kräfte, die zuerst draußen im Kosmos wirken und die sich unmittelbar im irdischen Geschehen ausdrücken, dass sich die beginnen jetzt, naja, zu isolieren. Der Rhythmus läuft zwar innerlich weiter, aber er steht nicht mehr so stark unter dem äußeren Einfluss, sondern er bildet sich innerlich sozusagen nur mehr ab. Man sieht seine Vergangenheit noch, aber er hat eine gewisse Unabhängigkeit gewonnen. Naja, letztlich ist das die Grundlage für uns Menschen, dass wir heute sagen können, wir sind was anderes als da draußen. Wenn wir immer eins wären mit dem ganzen System, könnte man nie zu uns Ich sagen. Dann wird man vielleicht sagen Kosmos zu uns und jeder wird Kosmos sagen, und aber sich als Einzelwesen nicht erfassen können. Also dieses Herausnehmen aus dem Ganzen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, vollständig geht es nie, weil wenn in dem Moment, wo es ganz vollständig wäre, dann würde man absterben, dann wäre es absolut tot. Dann würde es also wirklich zu einem Mechanismus erstarren und nicht mehr lebensfähig sein. Aber bis zu einem sehr hohen Grad ist uns diese Abkapselung gelungen und dadurch können wir uns der Welt gegenüberstellen. Und wir haben mit hineingenommen eben nicht nur diese Rhythmen und das alles, sondern wir haben diese ganzen geistigen Gesetzmäßigkeiten in uns hineingenommen, die das alles draußen bewirkt haben und bis zu einem gewissen Grad weiter bewirken. Die tragen wir alle in uns. Wir sind, wie man früher sehr deutlich gesagt hat, eben ein Mikrokosmos. Das heißt, eine kleine Welt, die aber die Gesetzmäßigkeiten der großen Welt abbildet. Und zwar gerade im Menschen am allervollständigsten. Wenn ich jetzt eine Pflanze hernehme oder ein Bakterium hernehme oder Tiere hernehme, sind sie auch bis zu einem gewissen Grad ein Abbild des Ganzen, aber ein bei weitem nicht so vollständiges bzw. nicht so ausgewogenes Abbild des Ganzen. Weil man kann sagen, Pflanzen sind schon ein Abbild des Ganzen, aber sehr verzerrt. Bestimmte Kräfte sind sehr stark herausgenommen, andere ganz zurückgedrängt, ganz in den Hintergrund gedrängt. Also in Wahrheit funktioniert die Natur immer ganzheitlich. Also das heißt, ganzheitlich heißt, in jeder Kleinigkeit ist ein Abbild zu finden des großen Ganzen in Wahrheit. Aber oft eben ein sehr verzerrtes, ein einseitiges Abbild. Also bei den meisten Naturwesen um uns ist es relativ stark verzerrt und es hat einen langen Weg gegeben, der zum Menschen in unserer heutigen Gestalt geführt hat, dass dieses Bild also ganz harmonisiert wurde oder weitgehend, sagen wir, weitgehend.
Ganz verzerrt. Sind wir nicht ganz.
Ganz verzerrt sind wir nicht, nein. Wir sind noch ein bisschen schief, aber.
Man lebt dazu.
Aber sehen Sie, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir haben in uns vor allem eben auch diese geistigen Kräfte, die das alles gestalten, und wir haben gerade dadurch die Möglichkeit, uns noch über das Maß hinaus zu harmonisieren, das uns von Natur aus mitgegeben ist. Auch daran können wir, müssen wir in gewisser Weise selber aktiv arbeiten, wenn wir im vollen Sinn des Wortes Mensch sein wollen. Sonst bleiben wir irgendwo stehen, wo uns die Natur entlassen hat, und jetzt stehen wir so als Einzelner halbwegs, aber eben noch bei Weitem noch nicht voll harmonischer Mikrokosmos. Ja, und dann haben wir halt die Entscheidung gesagt, das genügt uns oder wir gehen weiter.
Was heißt in dem Fall harmonisieren? Das ist so allgemein.
Naja, harmonisieren heißt, dass wir ein wirklich ausgewogenes Abbild des Ganzen werden. Des Makrokosmos. Also der Makrokosmos als solches, wir können ja sagen, in diesem Makrokosmos, das heißt, es umfasst letztlich die ganze Sternenwelt, alles, was wir da draußen sehen, bis an die Grenzen, wo wir hinausschauen können, bis an die Grenzen, wo die Astronomen heute hinausschauen, also nach der modernen Theorie schauen wir ja da bis dorthin, wo einmal die Welt durch den Urknall entstanden ist, weil wir schauen ja, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, in Wahrheit in die Vergangenheit hinein. Weil Licht, zumindest so wie es physisch zu uns kommt, braucht eine gewisse Zeit. Es ist zwar rasend schnell, 300.000 Kilometer fast pro Sekunde, das ist schon ein ziemlicher Flitzer, das Licht, aber trotzdem für die astronomischen Entfernungen ist es wieder eine Schnecke. Weil schon vom nächsten Stern, das heißt von der nächsten Sonne, braucht das Licht so etwa 4 Jahre, um bis zu uns zu kommen. Und bis zum Zentrum der Milchstraße, das heißt, das ist das helle Zentrum, was man an schönen Nächten sieht. Die Milchstraße ist dieses Band, da schauen wir eigentlich in Wahrheit ins Zentrum der Milchstraße hinein. Und da braucht es schon 70.000 Jahre, das ist schon länger. Aber das ist noch lange nicht das Ende, da geht es noch viel, viel weiter. Das nächste ähnliche Gebilde, die nächste Galaxis, wie man sagt, wo wirklich hunderttausende Sterne drinnen sind, die ist schon 1 Million Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht braucht 1 Million Jahre und so geht es weiter und so geht es weiter, bis wir irgendwo hinkommen, wo man eigentlich im Grunde keine Sterne mehr sieht, wo man dorthin schaut, wo der ganze Kosmos entstanden ist. Wo die Naturwissenschaft heute sagt, da gab es einmal den Urknall. Das heißt, irgendwie ist das Nichts explodiert und aus dem ist alles entstanden. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, das Bild. Die Frage ist nur, was man unter dem Nichts versteht. Die Frage ist, wieso fällt dem Nichts das plötzlich ein, da zu explodieren und das ganze Ding da hervorzubringen und mit so spannenden Gesetzmäßigkeiten zu versehen, auch im Übrigen etwas, was die Naturwissenschaft entdeckt hat, nämlich das sogenannte anthropische Prinzip. Weil es kostet schon sehr viel Intelligenz, dass es also sowas wie Sonnen gibt, wie Sternen gibt, dass es sowas wie Wasserstoffgas gibt, aus denen die meisten Sterne gebildet sind, das dort also zu Helium durch einen Kernfusionsprozess umgesetzt werden kann, da steckt schon ein Haufen Intelligenz drin. Aber die Naturgesetze sind so raffiniert gebaut, kein Mensch weiß bis heute warum, dass sie es sogar möglich machen, dass sowas letztlich wie ein Mensch entsteht. Das ist so unwahrscheinlich, weil alle Naturkonstanten, die man heute zwar messen kann, von denen man aber nicht sagen kann, warum sie genau den Wert haben, den sie haben. Den kann man nur zur Kenntnis nehmen. Und die sind aber alle so aufeinander abgestimmt, dass sowas Komplexes möglich ist wie ein menschliches Wesen. Eine Kleinigkeit, ein Prozent anders bei irgendeiner der Naturkonstanten und es würde stehen bleiben maximal bei einem Kosmos, der sich mit Sonnen erfüllt. Ende. Mehr wäre nicht möglich. Dass es so etwas Wunderbares gibt, wie zum Beispiel den Kohlenstoff, aus dem wir aufgebaut sind, hauptsächlich das Wunder aller Wunder. Wir kennen halt ungefähr 90 Millionen chemischer Verbindungen, ist aber nur ein Bruchteil dessen, was es wirklich gibt. Aber man entdeckt wirklich jede Sekunde eine neue oder beschreibt eine neue. Gibt es eine interessante Website, wo das, da ist ein Zähler. Da kann man zuschauen. Fast im Sekundentakt kommt auch nicht dazu. Aber das ist die Spitze des Eisberges. Aber von diesen 90 Millionen chemischen Verbindungen sind bis auf, weiß ich nicht, 500.000 oder so, alles Kohlenstoffverbindungen. Und das sind die Verbindungen, die das Lebendige aufbauen. Dass es so etwas wie das Wunder des Kohlenstoffs gibt, liegt nur daran, dass die ganzen Naturkonstanten genau so sind, wirklich auf, auf die 100. Kommastelle genauso sind in Wahrheit, wie sie sind. Sonst wäre das alles nicht möglich und der ganze Kosmos wäre viel, viel simpler gebaut. Immer noch kompliziert genug, aber trotzdem viel zu simpel, um auch nur das kleinste Bakterium hervorzubringen.
Also gibt es irgendwo anders keine Menschen?
Ist nicht gesagt, weil diese Gesetzmäßigkeiten gelten für den ganzen Kosmos. Also es kann durchaus woanders Planeten geben, das weiß man mittlerweile, dass es Planeten gibt und sogar welche, mit denen man mit gewisser Wahrscheinlichkeit annimmt, dass dort auch sich irgendwelche Lebensformen entwickeln. Und zwar mit Sicherheit, ich sage mit Sicherheit auf Kohlenstoffbasis. Es ist oft spekuliert worden, Silizium hat auch ähnliche Eigenschaften, könnte auch irgendwie sein. Silizium ist nämlich das noch am ähnlichsten dem Kohlenstoff ist. Das baut die ganze Mineralwelt auf, den ganzen Reichtum der Mineralwelt. Reicht aber in seinen chemischen Möglichkeiten nicht annähernd an das Potenzial des Kohlenstoffs heran. Also das heißt, mit Silizium kann ich nie so viele, so abwechslungsreiche und so lebendig veränderliche Gebilde erzeugen. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwas kleine Kristalle. Also das hat schon seinen Sinn, dass im Grunde, die Erde, wenn ich jetzt eine chemische Formel für die Erde zumindest so im Groben machen will, würde ich sagen Quarz, Siliziumdioxid. Das ist die Grobformel für die Erde. Weil aus dem besteht sie hauptsächlich, alles andere ist Kleinigkeiten. Zu den Kleinigkeiten zählt ja der Kohlenstoff, aber der macht wieder die ganze Lebenssphäre aus. Das heißt, an der Oberfläche findet sich sehr viel Kohlenstoff und der ist, so gut es geht, in Form lebendiger Verbindungen vorhanden. Beziehungsweise das, was man als Rest, als Asche dessen zurücklässt, des Lebendigen. Also weiß ich nicht, Erdöl, Kohle und so weiter, stammt alles von dort.
Aber sieht man in diesen Verbindungen nicht auch nur das Oberflächliche?
Ja, natürlich.
Die brauchen ja nur die Wahlverwandtschaften.
Natürlich, ja.
Warum verbinden sich?
Ja, natürlich, natürlich, ja. Natürlich, natürlich. Natürlich, keine Frage. Das ist so die erste Spur nur, die uns zeigt, dass da eigentlich noch viel, viel mehr dahinter steckt. Und dass man das erkennen muss, weil eben Leben, das habe ich eh schon gesagt, ist nicht nur ein Haufen biochemischer Prozesse, sondern da steckt noch eine viel, viel höhere Intelligenz dahinter, dass die dann wirklich gestaltbildend tätig werden, um nur die einfachste Pflanze zum Beispiel hervorzubringen. Da kann ich noch so viele biochemische Prozesse studieren, aus denen alleine werde ich zu dem nicht kommen. Da muss ich den Weg gehen, den Goethe mit seiner Urpflanze gegangen ist. Das ist eine Art von höherem Erkenntnisvermögen, wenn Sie so wollen. Weil wenn wir Biochemie betreiben, zumindest so wie wir es heute betreiben, betreiben wir es halt ziemlich abstrakt mathematisch. Ich habe zwar gesagt, in der Mathematik ist viel Geist drin, ist auch wichtig, aber trotzdem ist es nur die Spitze des Eisberges. Was Goethe mit seiner Urpflanze erlebt, ist ein schon wesentlich weiterer Schritt. Das ist ein Anfang dessen, wie man ans Lebendige herangehen kann. Das heißt nicht, dass man nicht Biochemie auch studieren soll. Und das ist sehr interessant, das ist sogar wahnsinnig interessant, dann die Dinge zusammenzuschauen. Dann bekommt das erst einen Sinn. Weil dann sieht man erst diese 100.000 Prozesse, die da ablaufen, wie sich die in das Gesamtbild einfügen. Und dann machen sie erst wirklich Sinn, in Wahrheit, in ihrer sozusagen dienenden Rolle. Indem sie dem Ganzen des Lebendigen dienen. Weil natürlich finde ich die Prozesse auch drin, weil sonst hätte ich eben nur das seelische Bild einer Pflanze, aber niemals ein materiell verkörperte. Und die haben wir ja auch. Und dazu brauche ich diese Prozesse auch. Aber da steckt etwas Höheres dahinter sozusagen. Und im Grunde diese höheren Kräfte, die können wir aber in unserem Denken, in unserem Bewusstsein rege machen. Wir arbeiten mit denselben Kräften. Steiner schildert das dann auch sehr deutlich. Das kann man an der Entwicklung des Kindes auch verfolgen. Erst wenn die Körperbildung bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen ist, nämlich mit dem Zahnwechsel etwa, wenn es einmal eine erste Basis da ist, wo das Kind wirklich seinen fertigen Körper hat, der dann zwar natürlich wächst und noch anderes dazukommt, aber doch in seiner Grundform einmal fertig ist, erst dann wird ein Teil dieser Lebenskräfte, wenn Sie so wollen, dieser Bildekräfte, wie es Steiner auch nennt. Eben dessen, was Goethe am Beispiel der Pflanzen erlebt hat, aber das wirkt in den Menschen genauso, nur in einer noch höheren Form. Und in den Tieren wirkt es auch, in einer Form, die dazwischen steht. Aber diese Kräfte, von denen wird mit dem Zahnwechsel ein Teil frei, und dann können wir eigentlich erst anfangen mit der Schulbildung zum Beispiel, weil wir dann diese Kräfte jetzt nicht mehr für den Körper brauchen, sondern weil wir jetzt damit anfangen können, im Seelischen zu gestalten. Zuerst mit viel Fantasie und Bildern erleben, Märchen noch immer und solchen Dingen, Mythen, Sagen, alles Mögliche, noch nicht abstrakt, mit dem beginnend. Und dann es langsam irgendwann bis zum klaren Gedanken führen, aber im Denken letztlich, von fantasievollen Denken bis dann letztlich zum abstrakten Denken, wirken dieselben Kräfte dahinter. Daher haben wir darin auch das Potenzial, das in der Natur draußen zu erkennen, weil wir haben es in uns, wir haben diese Kräfte in uns und die haben in uns genau dieselben Gesetzmäßigkeiten wie draußen. Nur ich muss sie in Tätigkeit setzen. Der Unterschied ist, sofern sie nicht mehr den Körper betreffen bei uns, sondern als seelisches Bild erlebt werden wollen, muss ich aktiv werden. Das passiert nicht einfach von selber. Da muss ich was tun dazu. Und zwar immer mehr, je mehr ich in die Vergangenheit zurückgehe, umso mehr hatten die Menschen ein noch nicht so waches Bewusstsein, ein mehr traumartiges Bewusstsein. Also, nicht, weil ich habe ja erzählt, wie wir selbst heute noch, wenn wir durch die Welt gehen, im Grunde wie Traummännlein die Welt sehen und das meiste nicht wirklich bewusst mitkriegen. Und das war in der Vergangenheit noch viel stärker, dass die Menschen in einem wirklich auch traumartigen Zustand waren. Da haben diese Kräfte schon ins Seelische hineingewirkt, aber noch nicht so, dass ich das Bewusstsein entwickeln konnte, ich bin jetzt aktiv da drinnen. Weil das ist erst gekommen, das hat einen langen Weg gebraucht, bis ich das wirklich aus meinem Ich heraus ergreifen konnte und mit diesen Kräften lerne umgehen. Und weil dann griechisch-römische Zeit fängt es an, dass man den Verstand entwickelt, das heißt das ganz bewusste Denken. Und selbst das ist im Vergleich zum modernen Intellekt, hat immer noch eine gewisse traumartige Komponente, eine gewisse, wie soll ich sagen, inspirierte Komponente, namentlich bis zu Platon hin. Aristoteles ist dann der Erste, der die Logik entwickelt. Vorher gab es die Logik als Wissenschaft nicht. Das heißt nicht, dass die Leute unlogisch waren, aber sie haben sich über logische Gesetzmäßigkeiten keine Rechenschaft geben können. Sie haben es, wenn ich es jetzt unter Anführungszeichen sage, instinktiv gemacht. Je mehr man zurückgeht. Tiere haben auch eine ungeheure Intelligenz, aber sie ist instinktiv, sie liegt in den Instinkten. Das Tier weiß nicht, warum es das tut. Und überlegt sich nicht, aha, ich werde jetzt dieses oder jenes Kräutel fressen, weil ich habe ein Giftkernel gefressen, jetzt muss ich die Pflanze abnagen. Vögel können das. Wenn sie eine Tollkirsche versehentlich schlucken, dann wissen sie, welches Kräutel fressen müssen. Ja, wissen. Sie wissen es eigentlich nicht, aber sie tun es. Weil diese Weisheit in ihnen wirkt. Aber sie können noch nicht bewusst darüber verfügen. Es ist halt sozusagen die Naturweisheit. Aber uns ist es gelungen, an einem Zipfel zumindest, das ins Bewusstsein zu heben. Aber das geht weiter. Das geht weiter. Aber ich glaube, damit war deine Frage noch nicht ganz abgedeckt.
Nein, wir waren nur der Begriff ein bisschen zu nebulös.
Ja, mit dem Harmonisieren, ja. Also das Harmonisieren, also es geht eben nur darum, dass jedes einzelne verkörperte Naturwesen, das sozusagen jetzt etwas von dieser Intelligenz, aber ein Gesamtbild im Grunde, aber ein meist einseitiges herausgenommen hat, dass beim Menschen die Chance ist, dass zu einem, wie soll ich sagen, vollständigen und ausgeglichenen Abbild des Ganzen zu machen. Und damit meine ich natürlich nicht Abbild im Sinne von äußeres Abbild, natürlich haben wir nicht jetzt 1000 Sonnen in uns. Es geht da um die geistigen Kräfte, die dahinter stecken, die Gestaltungskräfte, die dahinter stecken, weil die wirken auch in uns. Die wirken in uns, die wirken so, wie es im Kohlenstoff draußen wirken sie auch in uns drinnen. Und die ganzen physikalischen Gesetzmäßigkeiten wirken in uns drinnen und wir in unserem Geistigen verfügen aber über die Möglichkeit, diese Gesetzmäßigkeiten erstens einmal ins Bewusstsein zu heben und sie in ihrer Allseitigkeit langsam zu erfassen und dadurch unseren, ja letztlich auch unseren ganzen Organismus zu harmonisieren. Es geht nämlich bis ins Körperliche hinein. Wir sind ein Mikrokosmos, aber eben auch noch nicht ein ganz harmonischer. Wir haben manche Kräfte stärker in uns, vielleicht zu stark, andere zu schwach in uns. Es ist zwar alles da, aber nicht immer im richtigen Verhältnis. Das ist das Problem. Der Evolutionsweg im äußeren Sinn von den ersten Einzellern bis zum Menschen hinauf bedeutet auch, dass ein immer ausgeglicheneres Bild des Ganzen entsteht, der geistigen Kräfte, die im Ganzen wirken. Und wir als Menschen sind sozusagen aus der Naturweisheit entlassen worden in einem Stadium, wo wir beginnen können, jetzt aus unserem Ich heraus, aus unserer Geistigkeit, das weiterzuführen, das weiterzutreiben. Ja, sogar über das hinauszukommen, was bis jetzt in der Natur draußen eben verwirklicht ist, an Harmonisierung, als Abbild des Ganzen. Durchaus weiterzugehen. Daher ist der Gedanke, einfach nur zurück zur Natur, ist nicht der Gedanke, der für uns der richtige ist. Die Natur in gewisser Weise wartet darauf, sie kann sich eigentlich im großen Stil nur weiterentwickeln, dadurch, dass sich der Mensch weiterentwickelt und das, was er dabei entwickelt, erlebt, erkennt, mit dem dazu beiträgt, die Natur weiterzuführen. Sie ist nämlich auf einem Punkt angelangt, wo ihre Kräfte jetzt langsam aufhören. Und die Erde als Ganzes ist im Grunde über den Höhepunkt ihrer Entwicklung heraus. Und das ist auch kein Zufall, weil damit erst die Möglichkeit gegeben war überhaupt, dass der Mensch als dieses eigenständige Wesen hervortritt. Weil ich habe gesagt, am Anfang war die Erde ein ungeheuer lebendiges Wesen. Aber so, dass es uns als Menschen oder selbst dem einfachsten Bakterium dort viel zu heftig gewesen wäre, um Existenzbedingungen zu finden. Da war eben das große Ganze das Lebendige, ungeheuer lebendig. Die Erde als Ganzes musste eigentlich erst einen Absterbensprozess, einen, wenn Sie so wollen, Abkühlungsprozess durchmachen, einen Prozess, wo die ganze Dynamik nicht mehr so heftig ist, sondern ruhiger wird. Ruhiger wird, dann können sich einmal die ersten Einzeller und so weiter bilden. Und dass aus denen, die sind noch ziemlich robust, dass sich aus denen Mehrzeller bilden können, das erfordert noch mildere Bedingungen. Das heißt, die Natur muss ihre Lebendigkeit zurücknehmen in Wahrheit des Ganzes. Also das heißt, das Leben beginnt sich in den Einzelwesen zu konzentrieren immer mehr. Und das heißt, die Erde als Ganzes ist über den Höhepunkt ihrer Lebendigkeit hinaus.
Und sind wir da nicht am falschen Weg?
Ja, wir sind heute total am falschen Weg, weil wir das Lebendige in Wahrheit überhaupt nicht verstehen noch, sondern nur das Tote verstehen. Jetzt tragen wir, anstatt dass wir Lebendiges, Lebenskräfte eigentlich der Natur zuführen, führen wir ja Todeskräfte zu mit der Technik. Damit schimpfe ich gar nicht gegen die Technik. Es hat sicher für die menschliche Entwicklung einen gewissen Sinn, dass wir sie haben. Und das Tote hat ja auch im Lebendigen seinen Zweck. Ich meine, denk mal an uns, was zum Beispiel das Nervensystem. Das Nervensystem ist eins der totesten Dinge in uns. Die Nerven sind immer kurz am Absterben. Und es ist ein ungeheurer Stoffwechsel, Energieaufwand notwendig, um die am Leben zu erhalten. Ja, in jedem Moment, wenn nur ein elektrischer Impuls da durchsaust durch unsere Nerven, ist der Nerv für einen Augenblick völlig tot und kann nicht mehr erregt werden, weil das eigentlich ein Zerstörungsprozess ist im Grunde, der durchgeht. Und der muss erst wieder regeneriert werden, dann ist er wieder fähig, tätig zu werden. Das passiert ununterbrochen. Wir entwickeln unser Bewusstsein gerade am Toten. Nämlich nicht nur, indem wir uns dem Toten gegenüberstellen, sondern auch, weil wir das Tote in uns tragen. Hätten wir das nicht, wird man immer noch träumen oder schlafen. Dann wären wir so wie die Pflanze. Die Pflanze hat auch kein Nervensystem, dafür ist viel lebendiger. Pflanze wuchert nach allen Richtungen. Ein Baum kann 1000 Jahre alt werden. Und die Pflanzen so in der Natur, man darf jetzt gar nicht die einzelne Pflanze anschauen, wenn sie die Tulpen oder was hören, die eigentlich sterben die nicht. Jedes Jahr kommen sie wieder. Das ist, da kann ich nicht das Einzelwesen, die einzelne Blüte oder das einzelne Pflanzl hernehmen, sondern die Tulpenheit sozusagen, die ist nicht umzubringen im Grunde. Die wuchert ungeheuer lebendig. Wenn Sie im Tierreich schauen, ein Regenwurm, wenn der durch einen Unfall zerteilt wird, regeneriert er sich wieder und lebt munter weiter. Na, bei uns, wenn uns irgendwas abgeschnitten wird, tut sich gar nicht mehr sehr viel. Selbst bei den Haaren wird's schon dünn dann irgendwo. Bei uns Herren zumindest. Bei manchen.
Aber warum ist das so paradox, dass das Bewusstsein tötet? Ja, also ich meine, im Grunde Abbau ist. Ne?
Naja, es ist im Grunde Abbau, aber naja, das ist die große Frage, warum gibt es überhaupt die äußere Schöpfung, die letztlich sich irgendwann bis zum Toten hin entwickelt. Wir haben sehr viel auch in der Natur draußen, die ganzen Gebirge, selbst wenn noch ein bisschen Bildungsprozesse drin sind, das ist alles sehr, man kann sich fragen, warum gibt es das überall? Weil das eigentlich Lebendige wäre das Geistige selber. Warum begnügt sich das nicht mit sich selber? Weil das wäre unsterblich, das bildet sich ununterbrochen, solange das nicht zum Festen abstirbt, wäre sozusagen Unsterblichkeit gar keine Frage, die ist fürs Geistige selbstverständlich. Warum geht es in das hinein, um Bewusstsein zu bekommen? Das ist der eigentliche Grund. Man kann sagen, sozusagen, dass die große Weltgeistigkeit, warum muss sie eigentlich eine Schöpfung hervorbringen? Weil sie sonst sich ihrer selbst nicht bewusst werden könnte. Sonst würde sie das zwar tun, aber sie würde nichts wissen davon. Wenn sie es ganz groß wollen, die Gottheit oder wie immer man es nennen will, muss die Schöpfung hervorbringen, um an der Schöpfung sich ihrer selbst bewusst zu werden. Das ist sozusagen die Notwendigkeit im Großen. Das ist die Triebkraft, die Schöpfung hervorzubringen um den ganzen Preis, dass auch Totes entsteht. Das aber dann irgendwann wieder aufgelöst wird.
Aber ich verstehe nicht, dass die Gottheit das notwendig hat.
Ja.
Also, das klingt auch so irgendwie.
Ja.
Sich ihrer selbst bewusst zu werden und muss etwas schöpfen.
Muss sie etwas tun, ja. Natürlich, man hat von der Gottheit das Bild, so, das ist so das Erhabene, das Ewige, das eigentlich überhaupt nichts mehr braucht, um sich weiterzuentwickeln. Ja, wenn es so wäre, wenn die fix und fertig wäre, was wäre es dann? Dann wäre es tot. Dann wäre es absolut tot. Das spricht nicht gegen ihre Ewigkeit. Aber Ewigkeit heißt nicht, dass nicht immer trotzdem Entwicklung, Veränderung drinnen ist. Und ich meine, Steiner beschreibt, ich mache jetzt einen Riesensprung, er beschreibt das ja ganz groß und ganz eigentlich faszinierend. Ja, unser Kosmos, so wie wir ihn jetzt kennen, das ist gar nicht der erste, den es gegeben hat. Sondern davor hat, interessant, dass die Naturwissenschaft dem nahe kommt, weil zu Newtons Zeiten noch Raum und Zeit sind unendlich und ewig. Die hat es immer schon gegeben im Grund und wird es immer geben, nur drin flitzt halt was herum und das ändert sich. Aber eigentlich hat es den Kosmos immer gegeben. Heute ist das Bild ein anderes, er ist einmal entstanden und man weiß noch nicht genau, ob oder ob nicht, wird er ewig weitergehen. Was dann irgendwie blöd wäre, weil dann irgendwann einmal alles ersterben würde und dann geht es halt endlos tot weiter. Oder das Ganze stürzt irgendwann wieder mal zusammen in einen Art Endknall, sagt man. Also das heißt, das Ganze bricht zusammen, verschwindet einfach aus der äußeren Sichtbarkeit wieder. Und es gibt Modelle, die sagen, ja eigentlich gibt es dann eine Folge von Urknallen. Und es geht weiter. Ein entfernt ähnliches Bild hat der Steiner, indem er sagt, unser Kosmos ist nicht der erste, sondern der ist einmal ja im Grunde aus dem Nichts entstanden. Das heißt, es war nichts Äußeres, nichts Physisches da, nicht einmal was Seelisches da, nicht einmal das Leben da als Kraft gemeint. Geistiges, ja sehr wohl, das geht durch. Aber sonst, was Äußeres und Geistiges ist, ist das Einzige, was man im Grunde nicht beschreiben kann. Da kann nicht, ich kann nicht einmal den Begriff Sein auf das Geistige verwenden. Das Geistige ist nicht. Wenn es ist, wenn es Sein hätte, dann könnte ich sagen, es ist so oder so. Das ist es nicht. Das ist einen ununterbrochenen Prozess begriffen. Es ist pure Aktivität. Die Scholastiker haben das gewusst, da haben sie Gott genannt, Actus Purus. Das heißt eigentlich eine reine Tätigkeit. Reine Tätigkeit. Also die Gottheit kann nichts anderes sein als tätig sein. Und indem sie tätig ist, bringt sie die Schöpfung hervor. Das ist nämlich ihre Tätigkeit. Und an der wird sie sich bewusst, und wenn dieser Kosmos einmal verschwindet, die Schöpfung fertig ist, das heißt, wo alles ausgeschöpft ist, was in dem Rahmen möglich ist, dann löst es sich im Grund wieder ins Geistige auf und eine neue Schöpfung entsteht, bereichert aber jetzt, wenn ich es in menschliche Begriffe fasse, um die Erfahrungen, die mit der vorhergehenden Schöpfung gemacht wurden. Es entsteht eine Schöpfung, die höher, reicher ist. Und daher sagt Steiner ganz deutlich, damit wir sowas heute haben, wie die Steine zum Beispiel, das Tote, dazu war mal ein ganzer Kosmos nötig, um das vorzubereiten. Aber damit wäre noch nicht möglich gewesen, dass sowas wie Pflanzen entstehen oder gar sowas wie Tiere und schon überhaupt nicht der Mensch entstehen konnte. Sondern es musste ein zweiter Kosmos entstehen. Durch die Erfahrungen des ersten Kosmos wurde gelernt, wenn Sie so wollen, so viel, dass dann die Möglichkeit entstanden ist, dass jetzt auf unserer Erde, da ist noch ein paar Stufen weiter, die Pflanzen entstehen konnten. Weil auf dem ersten Kosmos gab es noch nicht unsere Steine. Es gab damals nur, sagt Steiner, Wärme. Der Kosmos bestand nur aus Wärme. Ohne irgendwas Stofflichen, ohne Licht. Nur aus Wärme. Aber gestaltete Wärme. Das, was wir heute, Energie nennen, im Grunde. Was nämlich in Wahrheit der Materie zugrunde liegt. Letztlich, wenn ich daran kratze, dann komme ich darauf, dass Energie dahinter steckt. Die ist nur, Gott sei Dank, gefesselt da drinnen. Und dann erscheint es uns als Materie. Sagt die Naturwissenschaft nicht, weil es liegt der Atomkraft zugrunde. Obwohl das auch nur die Oberfläche davon ist. Aber meinen Schülern erkläre ich das immer, wenn man so ein Stück Kreide, meistens habe ich da Kreide in der Hand, sage, wenn ich die jetzt, die ganze Energie, die da drinnen steckt, befreien würde, dann ist ganz Wien und Umgebung nicht mehr da. Weil dann so viel Energie frei wird, dass das einfach weggefegt wird. Das heißt, da ist mehr Energie drinnen als in den ganzen Atombomben. Weil in den Atombomben kann ich nur einen winzigen Bruchteil davon, der Energie, die da drinnen ist, entfesseln. Das heißt, Materie ist in Wahrheit nichts anderes als gefangene Energie. Das ist das, wenn man so will, was Steiner mit Wärme meint. Nur damals hat es sich eben noch nicht verdichtet in den Zustand, dass die Energie so gefangen ist, dass eben einzelne Steine oder sonst was daraus entstehen, sondern nur, dass es in Form von Wärme, von Hitze in verschiedenen Graden und in verschiedensten Wärmeströmungen entsteht ein ganzer Kosmos aus dem. Nicht einmal Sonnen, die leuchten, weil Licht gibt es damals noch nicht. Dazu war erst ein weiterer ganzer Kosmos notwendig, wo mal das Licht entstanden ist. Zum Wärme das Licht dazugekommen ist, zur bloßen Wärme so etwas wie Luftartiges, das heißt gasartige Substanzen, die aber noch nicht die Fähigkeit gehabt hätten, sich zu Flüssigkeiten zu kondensieren oder gar zu Festkörpern zu werden, sondern nur etwas, was man entfernt vergleichen kann mit unserem Gasigen. Weil nämlich auch die ganzen geistigen Gesetzmäßigkeiten, die notwendig sind, dass aus einem Gas eine Flüssigkeit wird, und von dem wir in der Physik auch wieder nur einen Bruchteil davon erfassen, wo viel mehr dahinter steckt. Da braucht es einen ganzen Kosmos dazu, dass das wird, dass aus der Wärme Licht wird und dass aus der Wärme auf der anderen Seite Luft, unter Anführungszeichen, Gasartiges wird. Und dann braucht es einen ganzen Kosmos, dass Flüssiges entsteht, dass die Kräfte entstehen, die Steiner dann Klangäther nennt. Na, das sind im Grunde die Kräfte, die zum Beispiel hinter den chemischen Elementen heute stecken. Chemische Elemente, Sie wissen vielleicht, das ist im Periodensystem der chemischen Elemente geordnet, weil es da ganz gewisse rhythmische Gesetzmäßigkeiten drinnen gibt, um die hervorzubringen, das heißt, um überhaupt erst Stoffe hervorzubringen, die irgendwie mit unseren heute vergleichbar sind, hat es wieder einen ganzen Kosmos gebraucht. Die Frucht dessen haben wir jetzt alles in unserem Erdenleben. Das heißt, unsere Erde mit dem ganzen Kosmos dazu ist wieder eine eigenständige Entwicklung. Da ist es jetzt erst möglich, dass sowas entsteht wie der Mensch. Während auf dem Vorgänger, wo auch diese chemischen Elemente, wenn Sie wollen, entstanden sind, es bereits so etwas dem Tierischen Vergleichbares gab. Also Sie haben so eine Stufenfolge. Zuerst nur Wärme, dass aber die Grundlage letztlich alles Mineralischen ist, weil es die Energie ist, die allem zugrunde liegt, die drinnen steckt. Auf dem nächsten, wo das Licht entsteht, ist zugleich das Pflanzenartige in seiner Gesetzmäßigkeit, in seiner ersten Anlage da. Nicht unsere heutigen Pflanzen, aber die Gesetzmäßigkeiten werden dort entwickelt. Dann verschwindet dieser ganze Kosmos noch, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Jahren, keine Ahnung, wieder ins Nichts, aus dem Nichts heraus schafft das Geistige eine Welt, die sich bis zum Flüssigen verdichtet, die diese Klangätherkräfte hervorbringt, dass sowas wie das chemische Periodensystem und die Elemente entstehen können letztlich, dann verschwindet das Ganze wieder. Zugleich ist dort aber auch bereits so etwas wie Tierisches veranlagt, aber das alles verschwindet und jetzt gibt es einen neuen Kosmos. Und das ist der, in dem sich auch unsere Erde befindet. Und da, nach einer gewissen Zeit, kommen die Gesetzmäßigkeiten heraus, wo jetzt das ganz neue Highlight entsteht, nämlich wir Menschen. Die wären vorher in diesen anderen Kosmen nicht möglich gewesen. Die sind erst möglich in unserem Kosmos, wenn Sie so wollen. Also Sie sehen, wie groß Steiner diese Dimensionen denkt.
Wo hat er das her?
Naja, das ist eine gute Frage. Wenn an dem was dran ist, jetzt kann man wirklich sagen, wird wahrscheinlich jeder draußen sagen, ja, wo hat er das her? Das ist ja Spinnerei, das bildet er sich ein. Das ist ja ganz klar. Wo finde ich die Indizien? Ja, ich finde sie eigentlich in uns Menschen, weil diese ganzen Kräfte, weil wir sie in uns haben. Der Punkt ist nur, wir sind uns ihrer nicht bewusst. Wenn ich nämlich in mich schaue, sozusagen, und diese geistigen Kräfte erlebe, die jetzt aktuell in mir walten, dann blicke ich eigentlich in diese ganze Vergangenheit zurück in Wahrheit. Weil das eine ohne der Basis des anderen nicht möglich ist. Und wenn man dann also das vergleicht mit dem, was aber letztlich auch die Naturwissenschaft schildert, wie zum Beispiel eben das, wo sie drauf gekommen ist, dass die Materie, dass da eigentlich Energie dahinter steckt, dass das der Träger ist des Ganzen. Das heißt, man kann es dann an den äußeren Dingen schon erkennen, wenn man das zusammenschaut mit dem, was Steiner sagt, sieht man eigentlich, dass auch die Naturwissenschaft, obwohl die gar keine Ahnung von dem, was Steiner gesagt hat, immer mehr von diesen Dingen eigentlich auch enthüllen. Nur dann oft gar nicht verstehen, warum das so ist, weil sie es nicht im Gesamtzusammenhang sehen. Das ist das Problem. Das ist also das Hauptproblem vielleicht, allerdings methodisch bedingt, dass die Naturwissenschaft heute so spezialisiert ist, dass im Grunde kaum einer das Ganze irgendwo überblickt. Und Steiner war eben gerade der das Ganze angeschaut hat. Und, aber immer auch dazu gesagt hat, natürlich ist die Naturwissenschaft wichtig, diese Details muss man auch erforschen. Beides zusammen ist eigentlich erst total fruchtbar. Dann wird es interessant. Wenn ich das einzelne kleinwunzige Detail sozusagen einordnen kann in das Ganze und sehe, welche Position, welche Stellung und welche Wichtigkeit das auch im Ganzen hat, dann ist es erst wirklich fruchtbar. Und das muss ich erforschen auf die Art, wie es die Naturwissenschaft tut. Da kann ich nicht so geistiger Hokuspokus irgendwie und jetzt weiß ich, wie die biochemischen Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Na, da muss ich mich ins Labor stellen und muss das erforschen. Also auch der Geistesforscher kann nicht alles andere ersparen. Das ist keineswegs unwesentlich, sondern das ist sehr wesentlich sogar. Nur er sagt, mit der gleichen Schärfe und Tiefe und Intensität, mit der man in diese Details da vertiefe, muss ich mich auch eben in die Betrachtung des Geistigen vertiefen. Und da haben wir heutzutage noch den großen Mangel irgendwo. Wir wissen zwar, ja, wir sind ein Ich, und eigentlich hört es dann schon so im Grund aus, dann können wir noch aufzählen, ja, die Schulbildung haben wir, dort bin ich geboren, Hofrat bin ich auch schon geworden, und natürlich gescheit bin ich habe sehr viel Wissen, das hat aber alles in Wahrheit mit dem Ich nur relativ wenig zu tun, das sind im Grund alles nur Äußerlichkeiten. Aber der Kern, wer bin ich wirklich? Was ist dieses Ich? Eben zu erfassen, dass das in dem Ich dieselbe geistige Kraft tätig ist, die im Großen im Kosmos tätig ist, im ganzen Kosmos. Zu erfahren, zu erleben, aber im Detail dann zu erleben, nicht mehr so ich, aha, ich bin Geist, ja, gut. Sondern es so im Detail zu erleben, dass ich eben genau diese Dinge dann entdecke. Eigentlich muss ich da, schau in dich, sagt Steiner manchmal, um die Welt zu erkennen. Schau in die Welt, um dich zu erkennen. Wechselseitig. Ich muss in mir mein geistiges Erkennen, das heißt, geistiges Erkennen heißt, es aktiv hervorbringen. Weil sonst erkenne ich es nicht, also ich muss es tun. Da muss ich selber anfangen. Da reicht mir nicht das, was mir die Natur bis jetzt mitgegeben hat, sondern ich muss sagen, so, aber jetzt fange ich selber an, bewusst. Es zu tun, was bisher unbewusst passiert ist. Ab dem Punkt, wo ich anfange, tätig zu werden, Schritt für Schritt enthüllt sich mir auch, was an Geistigkeit in der Natur draußen ist, weil es gleicher Art ist. Genau die gleiche Geistigkeit, die unterscheidet im Grunde nicht zwischen innen und außen. Und das heißt, dadurch komme ich tätig, erlebend in die Gesetzmäßigkeiten des großen Kosmos hinein und auch die Gesetzmäßigkeiten, wie er sich entwickelt hat, weil das gehört nämlich dazu. Dass nicht das Hokuspokus, die Naturgesetze sind da, so wie es die Naturwissenschaft heute sagt, im Grunde ist es bis zu einem gewissen Grad ein Hokuspokus. Sie kann zwar sagen, wie die Dinge irgendwie zusammenhängen, aber im Grunde kann sie sagen, ja, sie sind halt so, wie sie sind. Warum, wieso es gerade so sind und nicht anders sind, warum die Naturkonstanten gerade so sind, ja, es ist ein Glück, die passen, darum gibt es uns Menschen, aber sie könnten auch anders sein. Warum sie gerade so sind, dazu finde ich keinen Zugang. Wenn ich mich aber in die geistigen Kräfte vertiefe, die diese Gesetzmäßigkeiten hervorgebracht haben, dann sehe ich, dass da eben diese ganzen Entwicklungsstufen dahinter sind. Das springt nicht einfach so fertig heraus, sondern das hat eine lange, lange Vorgeschichte. Das fängt sozusagen mit was sehr Einfachem noch an, dieser erste Kosmos, dieser Wärmekosmos, von dem Steiner spricht, der ist noch was vergleichsweise Simples. Was die äußere Schöpfung betrifft. Trotzdem sind schon starke geistige Kräfte dahinter, notwendig dafür, aber es ist nur im Vergleich was sehr Einfaches. Aber das ist als Basis notwendig, um die nächste Stufe hervorbringen zu können. Und die nächste. Und dann kommen wir erst zu unserer Erde. Wir hatten da vor ein paar Jahren, 2011 war das Steiner ja mit der Wandtafel ausstammt, gab es diese Wandtafeln und da gab es eine schöne Zeichnung, ich weiß der normale Mensch auch nicht, was das sein sollte, aber vier Kugeln mehr oder minder aufgezeichnet, das waren genau diese Entwicklungsstufen, bis es zu unserem Erdenkosmos letztlich kommt. Halt in einer kurzen Skizze zusammengefasst. Diese Skizzen sind sehr nützlich, aber nur dann, wenn man weiß, in welchem Zusammenhang sie entstanden sind, dann ist es eine gute Veranschaulichung irgendwo. Also wir haben einen riesig, riesig weiten Weg hinter uns und man muss ja klar sein, dass die äußere Forschung spätestens oder frühestens beim Urknall aufhört, wenn man es jetzt noch im heutigen Bild nimmt. Aber mit dem Urknall, so sagt es auch die Naturwissenschaft, sind auch die Naturgesetze zugleich herausgekommen. Das heißt nämlich nichts anderes als das Geistige, das das Ganze gestaltet, weil die Naturgesetze regieren das Ganze in Wahrheit. Nur warum sie eben so sind, wissen sie nicht, weil da muss ich eigentlich hinter den Urknall zurückgehen und schauen, was war davor. Dort haben sie nämlich die Vorstufen entwickelt, auch für die heutigen Naturgesetze. Die sind nicht einfach vom Himmel gefallen. In diesem Sinn. Sie sind zwar scheinbar aus dem Nichts entstanden, aber dieses Nichts bedeutet eine ungeheure Geistigkeit, die aber auch schon eine ungeheure Entwicklung durchgemacht hat. Das heißt, auch Geist, auch das Göttliche, wenn Sie so wollen, macht eine Entwicklung durch. Weil sonst könnte man sich wirklich fragen, ja, warum tut die Gottheit überhaupt was? Die ist eh schon fix und fertig, vollendet, es gibt nichts mehr weiter. Was soll dann passieren noch? Warum? Macht sie einen Zeitvertreib, dass sie jetzt eine Schöpfung macht, weil er fad ist? Oder? Verzeihen Sie, dass ich das jetzt so ein bisschen lustig sage.
Sie genügt sich in sich selbst.
Ja, dann. Genau, das wär dann eigentlich der pure Egoismus in Wahrheit, nicht wahr? In Wahrheit. Schöpfung heißt nämlich auch sich verschenken können. Und die größte Art des Verschenkens ist die, dass im Menschen ein Funke gleicher Art erwacht, wie er eigentlich draußen im Geistigen ist. Das heißt, wo der Mensch eine Quelle halt nur einer ganz winzigen Schöpfung ist. Ich meine, wir können noch bei Gott keinen Kosmos hervorbringen. Wir haben schon viel damit zu tun, dass wir uns selber weiterbringen. Das heißt, uns selber als unser eigenes hervorbringen. Da haben wir mehr als genug zu tun. Weil das heißt, dass wir unser Seelisches mit der Zeit so etwas machen, was ganz bewusst unsere Schöpfung ist. Ist es ja bis jetzt noch nicht. Weil man bei jedem Gefühl, was kommt, das tun wir ja nicht ganz bewusst erschaffen, sondern es überrollt uns oft. Positiv, negativ, wie auch immer. Ganz ist unser Seelenleben erst unseres, wenn wir das wirklich ganz bewusst aus unserem Zentrum, aus unserem Ich hervorbringen. Also da haben wir schon einen weiten Weg, bis wir unseren eigenen kleinen Seelenmikrokosmos erschaffen. Bis wir so weit sind, unsere eigenen Lebenskräfte zu erschaffen. Das heißt, das, was als Lebenskraft in uns wirkt, wirklich so zu machen, dass wir jetzt sagen, das haben wir der Natur zu verdanken, sondern jetzt ist es unser eigenes. Und ganz Abbild unserer Individualität, zeigt die Spuren unserer Schöpferkraft. Weil bis jetzt, Gott sei Dank, zeigt es die Spuren der, wenn Sie so wollen, göttlichen Schöpferkraft von draußen, die in der Natur gewirkt hat. Dann wirkt in uns dieselbe Schöpferkraft, aber ganz individuell, in jedem Menschen anders. Das zu ergreifen, ich meine, da hätten wir viel. Ich meine, da könnte man ganz anders mit Krankheiten umgehen und so weiter, wenn wir das bewusst hätten. Ich meine, manchmal kann es unsere Lebenskräfte, man sagt ja dann das Immunsystem oder sonst was, aber in Wahrheit sind es die Lebenskräfte in uns, wenn es eine Selbstheilung eintritt oder sowas. Nur, die tritt halt dann ein oder tritt nicht ein, aber wir haben es in der Regel nicht so ganz in der Hand, das in die Wege zu leiten. Wenn wir ganz bewusst bis in diesen Bereich schöpferisch tätig sein können, dann haben wir unsere Lebenskräfte auch in der Hand. Dann ist das Thema Krankheit kein Thema mehr, weil wir dann damit umgehen, wir die Kräfte in uns haben. Dann sind wir selbst unser eigener Arzt, unser eigener Heiler in Wahrheit. Wir werden dann sicher auch schon in einem anderen Zustand sein, weil wir werden nicht ewig in solchen Körpern herumrennen, wie sie jetzt sind. Auch die Menschheit verändert sich und wird sich weiter verändern. Und da sind wir beim letzten Thema, bis eben die Körperlichkeit bis ins Physische hinein, unsere Schöpfung ist, unsere bewusste Schöpfung ist, da haben wir noch mehr Zeit bis dorthin.
Rudolf Steiner sagt ja mal, dass die Menschheit immer jünger wird. Das heißt, die Naturkräfte sich immer früher zurückziehen.
Richtig.
Also irgendwann sagt richtig. Die Menschheit ist jetzt 26 Jahre.
So in etwa,
aber
ja.
Das war ja auch schon.
Ja.
Schon länger her.
Ja, richtig, ja.
Also, aber wo ist dann der Punkt, weil der Mensch hat ja keinen Ersatz. Er kann ja die Lebenskräfte nicht aus dem Nichts hervorbringen.
Ja, genau das ist der Punkt.
Aber es es ist rückläufig.
Es ist rückläufig, ja, ja. Aber das hat einen guten Grund, weil wenn es nicht rückläufig wäre, also wenn man zurückgeht so in die Jungsteinzeit, also nach der Eiszeit irgendwo, also was Steiner dann die urindische Zeit nennt, da gab's, haben diese Kräfte, diese Naturkräfte in uns noch gewirkt bis gut über 56. Lebensjahr hinaus. Also noch bis in doch für damalige Zeiten ein relativ hohes Alter hinein. Das heißt, man kam im Grunde das ganze Leben lang durch mit diesen Naturkräften, die in mir wirken, durch mich wirken, aber die ich nicht aktiv in die Hand nehmen muss, sondern wo mich die Natur trägt in gewisser Weise. Das ist schrittweise zurückgegangen. Das ist ganz wichtig, Steiner sagt, wir stehen jetzt so etwa bei 26 Jahren, also ab dem Zeitpunkt braucht man nicht mehr davon rechnen, dass wir uns durch die Naturkräfte allein weiterentwickeln, sondern ab dem Zeitpunkt müssen wir sagen, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Das heißt also namentlich, was die Weiterentwicklung der Seelenkräfte, aber auch der Lebenskräfte betrifft, von der Natur aus müssen wir dann mit dem auskommen, was wir bis dahin haben. Es wird sich nichts mehr ändern dran.
Wir werden doch immer älter.
Wir werden immer älter, das hat damit nichts, zu tun. Weil das kann jetzt natürlich lange Zeit auf dem Niveau weiterlaufen, nur wir entwickeln uns dann nicht mehr weiter. Wir sind halt dann, also wenn ich es ganz krass nehme, ein Mensch, der ganz verweigern würde, sich zu entwickeln, was im Grunde niemand gelingt, weil das Schicksal uns schon dazu führt, dass wir uns entwickeln müssen. Wir erinnern an so viele Dinge an im Leben, an Schicksalssituationen, die einen Lernprozess, sozusagen ein Prozess, wo dieser innerste Kern zur Aktivität aufgerufen wird, das passiert uns einfach immer wieder im Leben. Also ganz geht es nie, dass ein Mensch sich überhaupt nicht entwickelt. Er wäre dann auch kein Mensch, in Wahrheit. Aber doch, man kann es halt auf ein Minimum laufen lassen oder aktiv in die Hand nehmen. Aber jemand, der angenommen es wirklich überhaupt nicht mehr tun würde, der würde sich bis zum 26. Lebensjahr von Natur aus entwickeln und dann geht es auf dem Niveau weiter. Das heißt, der Körper geht halt noch weiter und irgendwann stirbt er ab. Aber es kommt keine weitere Entwicklung mehr. Er muss mit den Lebenskräften auskommen, so wie sie sind. Das heißt, wenn die halt schwach sind für ein bestimmtes Organ, ist es eben so. Das muss man zur Kenntnis nehmen, Ende. Wir können arbeiten dran in Wahrheit, selbst an diesen Dingen. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil ich es eh schon gesagt habe, es ist schwer im Seelischen so bewusst zu werden, es so bewusst in die Hand zu haben, dass nicht uns der Zorn übermannt, dass uns nicht die Depression niederwirft und so weiter, wobei Depression auch körperliche Ursachen hat, aber es wirkt im Seelischen natürlich, weil Seelisches in der Hand zu haben, heißt, dass wir bei dem drüberstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht Glück und Leid erleben, aber es heißt, dass wir nicht einfach dem ausgeliefert sind, sondern es in die Hand nehmen können, damit arbeiten können. Dass es unseres wird sozusagen und dass wir beides dann im Gleichgewicht auch halten können, dass wir das in der Hand haben. Das Spannende ist nämlich, je mehr man daran arbeitet, desto intensiver werden diese Erlebnisse. Weil man könnte jetzt sagen, naja, also Gleichmut des Gefühls entwickeln, ist auch so eine Übung, die Steiner angibt. Ganz wichtige Übung, Gleichmut des Gefühls. Kennt man alle ganz gut brauchen, nicht? Weil wie oft ist man so ein Häferl gegenüber oder ist entmutigt oder sonst was oder irgendwer hat mich geärgert und mir kommt die Galle hoch oder ich bin eine Woche lang deprimiert, deswegen was auch immer. So, wo ich das in der Hand habe, sage ich, nehme das zur Kenntnis, dass das so ist, aber deswegen lasse ich mir da nicht meine Kräfte rauben und mich heruntermachen, sondern muss ich eben schauen, dass ich das in was Positives umwandle, diese Kräfte. Das hat man nämlich in der Hand, in Wahrheit. Dass man diese seelischen Kräfte, auch die mich ins Negative jetzt führen, dass ich die umschmelze, umwandle in eine total positive Kraft. Das machen ja gerade Menschen, die Schicksalsschläge erleben und die damit fertig werden oft. Die gehen durch ein ungeheures Leid vielleicht durch, aber sie sind nachher seelisch stärker. Und was vergleichbar ist, wirft sie nachher nicht mehr so um. Sondern dann gehen sie um damit. Aber das heißt nicht, dass man dann einfach gefühllos wird oder sowas. Im Gegenteil. Man erlebt es viel, viel stärker. Aber man kann leben damit. Es spült einem einfach nicht weg, sondern man hat es in der Hand. Aber schwer genug. Aber die Steigerung dessen ist, dass wir dasselbe mit den Lebenskräften machen. Das heißt, dort, wo sie schwach sind, weil eben noch nicht alles harmonisch ist in uns, weil Lebenskräfte wären eigentlich, wenn sie ideal wären, das Urbild des Harmonischen geradezu, aber das sind sie halt nicht. Aber dass wir es in der Hand haben, das weiter zu harmonisieren über den Grad hinaus, den wir von der Natur aus mitbekommen haben. Dann können wir aus eigener aktiver Kraft ganz bewusst uns sozusagen, wenn Sie wollen, mit Heilkräften versorgen. Dann sind wir unser eigener innerer Arzt, der gar nicht jetzt besonders äußere Mittelchen braucht, sondern der, wenn Sie es halt mit heutigen Worten sagen, die Selbstheilungskräfte ganz bewusst in Tätigkeit setzen kann und sozusagen an die richtige Stelle lenken kann. Aber das ist noch 10.000 Mal schwieriger als das Seelische in die Hand zu bekommen. Und da sehen Sie also, das ist ein ganz weiter Weg.
Wie weit kann die Verjüngung zurückgehen?
Naja, sie kann theoretisch zurückgehen, naja, sage ich mal, bis zur Geschlechtsreife. Weil wenn die aus natürlichen Ursachen dann nicht mehr auftritt, das heißt bis zu dem Alter der Geschlechtsreife etwa, also weiß ich nicht, 14, 13, 12, irgendwo in der Größenordnung, dann wird nämlich genau das passieren, dass auch die Geschlechtsreife nicht mehr von selber eintritt. Dass auch dieser Prozess nicht mehr von selber eintritt. Naja, und dann wird letztlich die Menschheit aussterben, wenn nicht was anderes passiert. Wobei überhaupt die Frage ist, ob die Menschheit jetzt ewig bis in alle Zukunft in der körperlichen Form, wie wir heute sind, existieren wird oder ob nicht irgendwann einmal eine andere Entwicklungsstufe kommt, wo wir ein, wenn Sie so wollen, geistigeres Dasein haben, ohne aber jetzt unsere Bewusstheit zu verlieren. Weil heute ist es so, dass wir den Körper ganz stark mit allen, nämlich auch den Todeskräften, wenn Sie so wollen, in uns brauchen, um uns bewusst zu werden. Wir könnten zwar sehr wohl existieren als, wenn Sie so wollen, ein reiner Geist, nur wissen wir dann nichts von uns. Weil wir brauchen heute noch ganz stark gerade unseren Körper und gerade die Abbauprozesse und mit denen zu kämpfen sozusagen, um uns bewusst zu werden. Und erst wenn wir gelernt haben, ohne diesem physischen Werkzeug das Bewusstsein aufrecht zu erhalten, dann wäre eine weitere Entwicklung eine rein geistige, wobei man das dann auch noch sehr differenzieren muss, weil da kommt das Seelische noch dazu, wie schaut es mit den Lebenskräften aus, was ist das? Weil wenn ich sage, ich kann sie in Form von Gedanken rege machen, heißt das, es ist etwas, was nicht nur die Aufgabe hat, Materielles zu gestalten, sondern es kann auch unabhängig vom Materiellen gestalten. Also das ist die Frage, wie dann der Mensch ausschaut. Also mit geistigem Dasein möchte ich nur sagen, das hat auch noch verschiedene Stufen, Entwicklungsstufen.
Solange die Sonne scheint, und die Sonne scheint 5 Milliarden Jahre ungefähr, habe ich gehört.
So ist
es. Müssen wir da als Mensch sein?
Vielleicht aber auch nicht. Ja.
Ich habe eine Frage zum Bewusstsein.
Ja.
Sie haben erwähnt, also verschiedene kosmische Zustände.
Ja.
Der Mensch hat diesen Zustand jetzt, um eben sein Bewusstsein zu stärken.
Ja.
Ja. Und, aber Pflanze und Tier, die haben das nicht notwendig. Die haben das Bewusstsein ja gar nicht.
Ist richtig, ja, ja.
Warum war dann auch dieser quasi physische Durchgang notwendig?
Naja, er war notwendig, um die Gesetzmäßigkeiten, wenn Sie so wollen, überhaupt erst aufzubauen, die jetzt uns als Menschen diese Möglichkeit geben. Dazu ist die Basis notwendig, dass es zuerst das Tierische gab. Das ist zwar sozusagen nicht bis zu dem Ziel gekommen, dass wir als Menschen jetzt erreichen können, aber wir brauchen das als Grundlage. Wir haben nämlich im Grunde das Tierische auch in uns. Na, ganz deutlich haben wir das in uns. Wir haben das Triebhafte, wir haben immer noch ein paar Instinkte in uns. Das, Ich hänge zwar nicht der Ansicht an, also dass der Mensch sich aus dem Tier entwickelt hat, im Sinne, wie das heute aufgefasst wird, aber wir haben sehr wohl eine tierische Grundlage in uns und für die müssen wir dankbar sein. Und sehr vieles von dem trägt uns noch. Also wenn wir das Tier in uns plötzlich nicht mehr hätten, würde man sehr, sehr dumm reinschauen, weil mit dem bisschen, was wir wirklich aktiv aus unserem Ich heraus bereits können, das reicht noch lange nicht hin. Also wir reiten sozusagen noch auf einen ziemlich großen Ochsen oder Stier herum oder was immer es ist. Und manchmal halt auf einen Mauserl, weiß ich nicht. Je nachdem. Schweinerl gibt es auch noch. Hör schon auf. Und genauso haben wir das rein Vegetative, das Pflanzliche in uns. Also wir haben sehr viele Lebensprozesse in uns, die vergleichbar sind eigentlich dem Pflanzlichen, die völlig bewusstlos sind. Weil alles, was Tierisches ist, hat zumindest eine gewisse Bewusstheit, die zwar nicht dieses Objektbewusstsein ist, aber das doch sowas wie Leid empfindet, das Schmerzen empfindet, das Eindrücke empfindet, wie es eben auch das Tier hat. Und das brauchen wir auch alles.
Und das Kristalline auch.
Stellen Sie sich vor, wir hätten die Knochen nicht. Das ist ein wunderbares Gebilde aus Kristallen im Grunde, die geordnet sind. Wunderbar. Ich meine, gigantisch, der Bau, der kleinste Knochen ist ein Wunderbau eigentlich. Mit dem geringsten Materialaufwand, die größte Tragefähigkeit und Festigkeit dabei, da kommen wir schon mit unserer Ingenieurkunst in Wahrheit noch nicht nach, wie das funktioniert. Also wir brauchen dieses Mineralische, sprich den ersten Kosmos genauso, weil der hat das möglich gemacht, jetzt in der Form. Damals war es halt nur Wärme oder Energie. Jetzt ist es bis zum Kristall geworden. Aber das sind diese Vorstufen sozusagen, die notwendig sind. Wir tragen das alles in uns und es trägt uns, sagen wir so. Weil da müsste man wirklich schon die große Geistigkeit haben, wie die Gottheit selber, die eben alle diese Vorstufen hervorgebracht hat. Wenn wir das alles hätten, zumindest im Kleinen, dann könnten wir uns von A bis Z erschaffen und erhalten. Aber dort sind wir noch lange nicht. Also wir haben so ein kleines Übungsfeld, jetzt einmal vor allem im Seelischen zu arbeiten. Und alles andere ist eh schon sehr schwierig. Aber da ist die erste Stufe, wo wir arbeiten können. Aber nur indem wir dankbar sind dem allen, was uns trägt, was uns vorangegangen ist. Und eben aber nicht das Ziel erreichen konnte, das der Mensch jetzt erreichen kann. Also es ist, einer steht auf den Schultern des anderen sozusagen. Das ist irgendwo der Weg. Und
bei der 15. Wiedergeburt vielleicht.
Ja. Ja, ich meine, wir haben damit aber auch einfach aus dieser Dankbarkeit gegenüber all dem eine Verpflichtung der Natur gegenüber, der zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Weil auch wenn ich das gesagt habe, die äußere Natur ist eigentlich bereits über den Höhepunkt hinaus. Wir müssen eigentlich jetzt beginnen, ihr was zurückzugeben. Auch in unserem eigenen Interesse, weil sonst, wie soll das in ein Bild kleiden, sonst stirbt uns das Pferd unterm Sattel. Weil wir im Moment schauen wir schon sehr zu, dass die Erde noch viel schneller stirbt, als gut ist. Irgendwann wird sie das, weil alles Physische sterben und zerfallen muss. Das liegt im Wesen des Physischen. Im Physischen gibt es kein ewiges Leben. Das wäre sinnlos, weil dann wird der Geist aufhören irgendwann. Dann wäre alles tot, nichts erhört sich mehr. Dann wäre wirklich der Geist tot. Das ist ja der Grund, warum die Gottheit ist immer aktiv. Wenn es aufhört, sagt, jetzt reicht es mir, jetzt gehört es mir nicht mehr, dann hört sie eigentlich auf zu existieren, dann wäre sie tot, aber das ist eben nicht. Aber wir müssen heute wirklich der Natur etwas zurückgeben. Ich meine, im Moment tun wir das noch sehr wenig. Das ist einer der Gedanken oder ein Kerngedanke etwa der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die Steiner entwickelt hat. Da geht es nicht nur darum, dass wir halt jetzt ein gutes Gemüse und ein gutes Fleisch haben, sondern es geht dezidiert auch darum, der Erde Kräfte zuzuführen, Lebenskräfte zuzuführen. Eben anders, als es mit der heutigen Düngung und so weiter gemacht wird, weil die zerstört. Und es geht darum, die Erde zu heilen. in gewisser Weise. Das ist eigentlich der Kerngedanke dessen. Und das Nebenprodukt ist, dass wir auch besseres Obst und besseres Fleisch und so weiter haben. Aber das wäre nur der Egoismus, weil sagen, ja, Hauptsache wir haben unser gutes Gemüse, das ist Bio und jetzt leben wir halt wieder ein Jahr länger, deswegen, na toll, ja, das ist unser Egoismus und die Erde ist uns wurscht im Grunde. Also wirklich an die Erde zu denken, fängt dort an, wenn ich sage, das muss zugleich die Erde heilen. Das ist eigentlich das Wichtigere sogar noch. Das ist das Größere. Also da liegen große Aufgaben vor uns. Und was Steiner gegeben hat, ist sehr viel, aber es ist ein Anfang. Und es geht darum, dass wir den Weg weitergehen. Eigenständig, individuell. Wir sind Individuen heute. Und Steiner hat einmal gesagt, die Anthroposophie gibt es so oft, als es aktive Anthroposophen gibt. Jeder muss seinen Zugang finden, seine Art, es zu vertreten, es zu tun, es zu machen. Darum gibt es nichts Undogmatischeres als die Anthroposophie, ich meine, in Wahrheit. Ich meine, wird nicht immer so gehandhabt, aber mit Dr. Steiner hat gesagt, ist es nicht getan, das ist ein Unsinn. Ich muss es in mir lebendig machen und dann selber tun. Und wenn auch nur so ein bisschen herauskommt, ist das ein bisschen besser, als ich bete irgendwas nach, was ich nicht verstanden habe und vor allem nicht wirklich aktiv tue. Also das ist unsere Aufgabe und es ist halt eine immense Notwendigkeit da, dass es da und dort Menschen gibt, die anfangen, sich selber aktiv geistig zu betätigen. So viel dazu. Danke.
Danke.